Es laufen die allerletzten Minuten. Der letzten der ursprünglich vorgesehenen 90, aus denen ganz schnell 120 werden können.
Es geht also in die Verlängerung.
Then seconds before the final whistle, agony for England. Weber scored.
It had to be extra time. Der wartet jetzt auch auf den Abpfiff nach diesem.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe im 120-Minuten-Podcast, der Audio-Nachspielzeit zum Fußball-Longread. Für euch heute am Mikrofon ist wieder der Alex und mit mir dabei ist mein sehr geschätzter Redaktionskollege, der Andreas. Grüß dich.
Hallo.
Hi. Wir haben uns vorgenommen, heute über Japan und japanischen Fußball und Fußball-Fankultur in Japan zu sprechen. Und machen das natürlich nicht zu zweit, sondern eigentlich mit der Hauptperson für den heutigen Podcast, nämlich dem Tobias, der für den aktuellen Longread bei uns auf 120 Minuten verantwortlich zeichnet. Und mit ihm wollen wir einfach über seinen Text sprechen und über seine Erfahrungen und alles, was sonst so über den japanischen Fußball so berichtenswert ist. Und dafür holen wir ihn erstmal mit in die Sendung. Hallo Tobias, grüß dich, schön, dass du dabei bist.
Ja, Namen Alex, Namen Andreas, danke für die Einladung. Für den Podcast und auch an die Zuhörer an den Empfangsgeräten zu Hause. Einen schönen guten Abend, guten Tag.
Genau. Ich habe jetzt ganz vergessen, erstmal zu sagen, wie der Text heißt, der quasi Grundlage unseres Gespräches ist und fürchte, dass ich mich da jetzt gleich in einen furchtbaren Aussprache-Fauxpas begebe. Ich versuche es einfach mal. Also, ja. Überschrift des Textes ist Hokori, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Blick auf die japanische Fußball-Fankultur. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Absolut akzeptabel. Ja, Hokori wäre es.
Hokori. Okay, ja. Das klingt ja schon fast bayerisch.
Ja, es ist ja auch gar nicht so fern, Bayern und Japan und mit Bergen und ja, nee. Also das passt schon.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen direkt mal ein und ich würde dich einfach bitten, Tobias, dich mal ganz kurz vorzustellen, unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, wer du so bist und was dich vor allem mit dem japanischen Fußball verbindet.
Ja, mein Name ist Tobias. Ich bin bei Transfermarkt im Forum und bei Twitter als CON3 unterwegs, CONDREI. Und bin erschreckenderweise schon über 30, wo ich letztes Mal auf mein Alter geguckt habe. Und beschäftige mich seit 2011, 2012 intensiver mit dem japanischen Fußball. Letztes Jahr sind wir sogar mit einem neutralen Kanal online gegangen, die Kollegen hier bei Transfermarkt und ich, @jleague.de, wo wir halt den potenziellen Hype um Lukas Podolski in Japan nutzen wollten, um so ein bisschen den deutschsprachigen Raum auch mit Informationen zu versorgen. Bestenfalls ein paar Insider-Informationen und das läuft bisher eigentlich ganz gut. Wir unterstützen auch aktiv die Kommentatoren bei DAZN seit letztem Jahr. Cool. Das ist auch auf jeden Fall sehr hilfreich und hilft natürlich auch die Übertragungen dann für die, die es gerne gucken möchten, ein bisschen gehaltvoller zu gestalten als nur das Vorlesen der Namen, wenn einer am Ball ist. Ja, und ich hatte dann den Text geschrieben, der dann bei euch veröffentlicht wurde. Hokkori ist das Ganze benannt. Das ist ganz simpel eigentlich das japanische Wort für Stolz. Ein Wort, was auch in der europäischen Fankultur, denke ich mal, zu Genüge gebraucht wird. Ne? Watashi Tachi no Hokkori sagt man dann, unser Stolz, der Verein natürlich. Und bei dem Text bei euch geht's um Fankultur im Speziellen. Erwähnen möchte ich auch noch, dass der Stein des Anstoßes damals gewesen ist, dass die Kollegen von Cavani's Friseur, dort gibt es auch einen Longread zum Thema japanischen Fußball, den ich dann verfasst habe, der allerdings den Fokus eher auf die Geschichte des Fußballs in Japan vom 7. Jahrhundert an, sehr grob zusammengefasst, bis in den modernen Profifußball ein bisschen beschreibt und begleitet und und der wäre dann sozusagen der Stein des Anstoßes und der Text bei euch dann über Fankultur im Speziellen.
Genau, den Text bei den Kollegen von Cavani's Friseur werden wir natürlich auch nochmal verlinken. Also den findet ihr dann, wenn ihr ihn nicht ohnehin schon gelesen habt, in den Shownotes noch. Und könnt da auch auf jeden Fall nochmal reingucken. Sind zwei, wie ich finde, sehr interessante, sehr aufschlussreiche Texte. Und bevor wir da aber nochmal ein bisschen detaillierter reingehen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, erstmal so ein bisschen zu etablieren, was denn so, du hast es ja gerade schon gesagt, aber was jetzt so beim Andreas und bei mir so der Stand zum Thema japanischer Fußball ist. Andreas, was fällt denn dir so als allererstes ein, wenn du an japanischen Fußball denkst?
Oh, also ich muss sagen, dass durch die beiden Texte ist das erstmal bei mir wieder ins Bewusstsein gerückt. Also wenn man so an den Fußball in Asien denkt, da hat sich ja jetzt so in den letzten Jahren so mehr das in den Vordergrund geschoben, was da so in China passiert. Das war ja mehr so ein Thema hier in den Medien, was man mitbekommen hat. Ansonsten kann ich mich natürlich schon so an die Handvoll deutsche Spieler erinnern, die da immer wieder mal gespielt haben, was ja schon dann Anfang der 90er Jahre losging. Das war ja dann, glaube ich, auch die Gründungszeit, also als es mit der J-League losging. Und ansonsten hat man halt nur so immer wieder im Hinterkopf, dass da schon immer mal wieder der ein oder andere Spieler ausgegraben wird in Japan, der dann halt auch in Deutschland oder in der Bundesliga spielt. Da gibt es ja einschlägige Namen, die bekannt sind. Aber da kratze ich wahrscheinlich nur an der Oberfläche jetzt.
Ja, also mir geht es tatsächlich ähnlich, muss ich sagen. Ich verbinde den japanischen Fußball, und da kommen wir ja nachher nochmal so ein bisschen zu, wenn wir es sportlich angucken. Aus irgendeinem Grund, fragt mich nicht wieso, mit hohem Tempo und viel Technik, kann totaler Blödsinn sein, gucken wir nachher nochmal drauf. Und natürlich die WM in Japan und Südkorea, die es ja gab, hat mich, also da hat man ja auch das eine oder andere mitbekommen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch, oder war ich vor den beiden Texten auch, ja, da eher so ein interessierter, von ganz weit weg, so Zuschauer. Tobias, du hast The Zone erwähnt. Dankenswerterweise sieht man da ja jetzt ein paar Spiele auch live. Da habe ich mir auch ein, zwei Sachen mal angeschaut. Und ansonsten bin ich da tatsächlich auch nicht so beschlagen, muss ich sagen. Aber deswegen machen wir ja den Podcast hier, um da nochmal so ein bisschen was drüber zu erfahren. Und haben uns überlegt, wir würden gern so den ersten Teil mal so ein bisschen zum Thema Groundhopping machen. Also was kann man in Japan sich wie gut angucken und was muss man da so ein bisschen, ja, vielleicht auch beachten oder so. Dann wollen wir uns beschäftigen mit den, ja, J-League-Clubs, die es gibt. Und eben auch dem sportlichen, der sportlichen Einordnung vielleicht nochmal so ein kleines bisschen. Und ganz zum Schluss soll es dann halt nochmal um das ganze Thema Fankultur insgesamt gehen. Da bist du ja auch in deinem Text drauf eingegangen, Tobias, mit sehr, sehr positiven, aber auch irgendwie sehr, ja, ich möchte mal sagen, obskuren Geschichten, die da durchaus so laufen. Und wir müssen natürlich noch klären, was es mit diesen Mandarinen auf sich hat. Wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, der hat den Text nicht gelesen. Hüstel. Kann das aber auf jeden Fall noch nachholen. Gucken wir gleich mal rein. Genau. Und da wäre jetzt so die erste Frage, die wir hier auf unserer Liste haben. Ist eine ganz banale eigentlich. Du hast ja gesagt, seit 2011, 12 bist du da ein bisschen näher dran. Und in deinem Text schreibst du auch, dass du 2008 das erste Mal in Japan warst. Das heißt, ich unterstelle dir jetzt mal, du sprichst also fließend Japanisch, oder, Tobias?
Also fließend sind wir mal weit von weg. Also mein Japanisch ist vielleicht besser als mein Bayerisch, um nochmal bei dem Bild von vorhin zu bleiben. Yeah. Aber in der Tat ist es so, dass dass ich während der Schulzeit damals im Jugendalter mir ein bisschen autodidaktisch Japanisch beigebracht habe. Das reicht zumindest für mich jetzt für ein Niveau, das dem Niveau A2-1 entsprechen würde, dem europäischen Referenzrahmen für Deutsch, Spanisch, Französisch, der hier in Europa sozusagen als herhalten muss als Maßstab. Also es ist ausreichend, ich kann meine Grundbedürfnisse artikulieren, bin nicht ganz auf verlorenem Posten, auch in den ländlicheren Regionen in Japan, und deswegen geht das einigermaßen.
Okay, und mal gesetzt im Fall, jemand hätte jetzt Bock, ohne Japanischkenntnisse vielleicht, sich auf nach Japan zu machen, um da sich ein paar Spiele anzugucken, also so die klassische Groundhopping-Tour. Wie weit käme man denn da so mit Englisch?
Ja, also die Frage nach dem Groundhopping im Speziellen ist eigentlich eine Frage, die stellvertretend ist für eine Frage, die man sich leider allgemeiner stellen muss. Wie weit kommt man mit Englisch überhaupt in Japan? Das ist halt eine Problematik, die in Japan regelmäßig für Probleme sorgt und auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, wo natürlich eine große Aufbruchsstimmung herrscht, wo man sich sehr darüber freut, dass die Olympischen Spiele nach Tokio kommen, nach, ich glaube, über 60 Jahren oder knapp 60 Jahren. Da ist halt das Problem, dass man sich zwar in Tokio einigermaßen mit Lesen, englischem Lesen, kommt man ein bisschen zurecht, aber man möchte natürlich auch die Umgebung in Tokio ein bisschen touristisch natürlich weiterbringen, und da sind sie natürlich drauf und dran, die Leute auch irgendwie dazu zu bringen, Englisch beizubringen. In Südkorea, weiß ich zum Beispiel, gab es vor einiger Zeit, oder ich weiß, ob es immer noch gibt es ein ganzes Dorf, wo Schüler nur Englisch sprechen sollen, wo wirklich die Leute aus englischsprachigen Raum hingehen, um dort sozusagen Geschäfte zu simulieren, damit die Kinder da hingehen können und sich auf Englisch unterhalten und so. Ich weiß nicht, wie weit Japan da im Moment ist mit den Planungen, Aber man muss schon, wie soll ich sagen, eine gewisse Abenteuerlust entwickeln, um sich wirklich nur auf Englisch in Japan, auch in den ländlicheren Regionen, nur mit Englisch unterhalten zu wollen.
Okay, also
das gilt. Ja, so die. Oh, Entschuldigung.
Nee, hau rein. Also.
Das deckt sich auch so ein bisschen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, so in meinem beruflichen Umfeld. Also, dass man dann mit Englisch nicht so weit kommt. Also, dass man dann schon Glück hat, wenn man an einen Japaner gerät, der so einigermaßen Englisch kann, mit dem man sich dann sozusagen so austauschen kann.
Mhm. Das stimmt allerdings. Aber man muss natürlich aber auch sagen, trotzdem, auch wenn es vielleicht manchmal mit den sprachlichen Defiziten irgendwie einhergeht, die sind trotzdem immer sehr hilfsbereit. Also wenn man in Japan mal verloren gehen sollte, was bei den großen Städten auch mal gut sein kann. Also ich hatte eine schöne Situation, als ich dann mal bisschen fragend in der U-Bahn vor dem Plan stand und mir überlegte, wo will ich jetzt eigentlich gerade hinfahren. Es hat, glaube ich, keine, weiß nicht, 8 Sekunden gedauert. Da stand dann ein kleines japanisches Mädchen neben mir, hatte gefragt auf Englisch, ob sie mir helfen kann, ob ich irgendwie verloren bin. Und das fand ich sehr bezeichnend. Also man kommt schon zu Rande. Es ist ein sehr, sehr hilfreiches Völkchen, also sehr hilfsbewusst. Und das ist schon immer eine Empfehlung wert, dahin zu reisen.
Okay, und wie ist das sozusagen jetzt ganz konkret beim Fußballbezug? Wie ist es so mit, sag ich mal, Langnase, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung im asiatischen Raum mal hier einwerfen kann, so beim Fußball, also kommt man da gut klar, wird man da auch an die Hand genommen oder ist es eher so, dass man da kritisch beäugt wird? Wie funktioniert das?
Also beim Groundhopping wird es sich ja ähnlich verhalten wie normal im Land. Also in den großen Städten hast du wohl relativ wenig Probleme, zum Stadion zu kommen. Also gerade zum Beispiel der FC Tokio, auch wenn ich selber noch nicht im Stadion war, ich habe ein paar Bilder gesehen, da ist wirklich alles darauf ausgelegt, dass auch im Zweifel mal Touristen vorbeikommen in dieses Stadion. Da ist alles auf mehr oder weniger gutem Englisch zumindest zu lesen. Man wird eigentlich auch, und da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, es liegt auch so ein bisschen daran, wo man hingeht. Zum Beispiel in Hiroshima herrscht manchmal doch noch immer, gerade von den älteren Herren und Damen, doch so eine gewisse Distanz gegenüber uns, in Anführungszeichen Langnasen, weil die im Zweifel erstmal davon ausgehen, dass man Amerikaner ist. Und da hat man natürlich historisch gesehen ein ganz, ganz heißes Pflaster, ja, stimmt, was das angeht. Allerdings, ich muss auch sagen, also ganz anders wiederum, als ich damals beim Rekordmeister, muss man wiederum auch sagen, Kashima Antlers war, die mit ihrer Heimatstadt Kashima also wirklich im gefühlten Nirgendwo liegen. Das ist eigentlich nicht mal eine richtig tolle, schöne Stadt irgendwie, wie man besuchen kann als Tourist. Es ist wirklich, wenn man da hinfährt und zum Stadion geht, da habe ich dann gemerkt, da ist dann doch eher so eine positive Haltung, weil die Leute dann auch sehen, wenn der schon nach Kashima kommt, der weiß, warum er da hinkommt. Der geht zum Fußball. Und das muss ich sagen, das war auch eins der schönsten Erlebnisse, als ich damals das erste Mal hingegangen bin, 2014. Ich wurde da so herzlich aufgenommen von den Leuten, weil die dachten, das ist ja irre, der Junge könnte jetzt hier touristisch schön durch Tokio, Osaka und all die großen Metropolen reisen und der kommt extra hier die 2 Stunden Busfahrt oder bei mir waren es dann 3,5 Stunden Zugfahrt mit einmal Umstieg irgendwo in der Walachei zu diesem Stadion und hatten sich so darüber gefreut, dass sie mich den ganzen Tag auch bespaßt haben und mir Dinge gezeigt haben im Stadion selbst und das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr offenen und gastfreundlichen Haltung und Kultur und so. Ne? Also deckt sich ja eigentlich auch mit dem, was man vielleicht von Japan insgesamt so immer mal auch hört, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt. Okay, bevor wir jetzt an der Stelle weitermachen, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich eine Frage, die aber, glaube ich, für unsere Diskussion relativ wichtig ist, einfach ignoriert habe hier auf unserer Liste. Und zwar ist es die nach dem Ursprung deines Interesses am japanischen Fußball. Ich glaube, die müssen wir vorher nochmal so ein bisschen einbinden, um dann halt eben auch nochmal auf die anderen Themen zu kommen. Also flechten wir jetzt hier an der Stelle einfach nochmal ein. Wie ging das mit dir, mit dem Interesse am japanischen Fußball los?
Ja, ich meine letztendlich aus der Kindheit heraus kennt wahrscheinlich jeder Captain Tsubasa, die tollen Fußballstars, wie es sie in Deutschland heißt, die Kickers. Also das hat jeder zumal irgendwie mitbekommen. Ich glaube, das ist auch die Assoziation, die man, glaube ich, als erstes hat, wenn man Fußball in Japan bedenkt. Bei mir war es damals so, dass ich als kleines Idötzchen ganz großer Fan vom BVB war und inzwischen auch bin. Das hatte sich im Alter 13, 14 ein bisschen verlaufen. ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich diese ganze Fast-Abstieg und Pleite gar nicht so richtig mitbekommen habe, weil ohne jetzt so tief in die Biografie gehen zu wollen, das einfach wichtige Dinge gab damals als Bundesliga. Aber klar, hier so die WM 2002 in Japan, Südkorea hatte ich natürlich verfolgt. Die japanische Nationalmannschaft hatte mich ja schon irgendwie noch interessiert. Und ich bin auch damals mit Freunden relativ regelmäßig durch so die Stadien hier im Ruhrgebiet gegangen. Hab da so als relativ neutraler Beobachter, muss man sagen, die Spiele so ein bisschen angeguckt. Und so war es dann halt auch ursprünglich so, dass ich dann 2008, als ich in Osaka war, als kleinen Zeitvertreib ein Stadion angucken wollte. Ich habe mich dann für Gamba Osaka entschieden. Es gibt ja zwei Vereine dort, weil einfach ich damals in unserer Hobbymannschaft immer als Rechtsverteidiger gespielt habe und ich kannte den Rechtsverteidiger von Gamba auch, von der Nationalmannschaft, Akira Kaji. Und das war schon, wie gesagt, dieses schöne Erlebnis, was ich dann in dem Text groß beschrieben habe, wo ich vielleicht nachher nochmal im Rahmen der Fankultur nochmal ein bisschen drauf eingehen möchte. Und der Grund, um jetzt die Kurve zu schlagen, warum ich mich dann letztendlich für den japanischen Fußball interessiert habe, war einfach die Situation als 2009, man kennt ihn vielleicht, der japanische Spieler Shinji Kagawa, zum BVB wechselte. Das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, jetzt beschäftigst du dich im Jugendalter seit etlichen Jahren irgendwie mit Japan, historisch, kulturell, und dann kommt ausgerechnet zu deinem früheren Lieblingsverein ein Spieler aus diesem Land, und du kennst nicht mal den Verein, geschweige denn den Spieler. Nee. So. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, also irgendwie wäre das doch schön, da so ein bisschen Ahnung zu haben. Das ging dann über die Jahre. Es setzte sich ja, werdet ihr auch mitbekommen haben, in den folgenden Jahren so ein gewisser, ich bezeichne ihn mal gerne als Kagawan ein, weil alle irgendwie versucht haben, da in Fernost so ein Schnippchen zu schlagen, einen relativ günstigen Spieler zu finden, der sofort einschlägt. Das ist dann bei den Spielern wie Hiroshi Kiyotake ist es ganz gut gelungen, bei Takashi Inui. Gab aber auch dann halt diejenigen, die ein bisschen untergegangen sind, wie Muka Nasaki, beim Club für ein halbes Jahr gewesen, dann nach Portugal gewechselt. Ich fand's halt spannend, diesen Transfers irgendwie so ein bisschen voraus zu sein, zu wissen, da kommt dieser Spieler her, vielleicht kann ich schon ein bisschen mal ihn spielen sehen, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Und so begab es sich dann, dass ich mich dann so ein bisschen eingelesen habe. Ich habe 2011 eine gewisse Zeit lang bei Wikipedia mich da engagiert, habe dann die ganzen englischen Texte, um mich da einzuarbeiten, also Teile der Texte dann ins Deutsche übersetzt oder überarbeitet, die deutschen Einträge, und bin dann irgendwann 2012 auf das Japan-Forum gestoßen bei transfermarkt.de, wo der wirklich im deutschsprachigen Raum einzigartig, muss man ja fast schon sagen, das war wirklich schwer, ich habe überall gesucht, eine Community gab, die auch wirklich sich mit der J-League und dem japanischen Fußball insgesamt auseinandergesetzt hat. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich da engagiert habe, und bin jetzt seit 2014 schon, auch ein paar Jährchen, bin ich jetzt Datenscout bei Transfermarkt für den japanischen Fußball, und das seit 2015 ja auch federführend.
Da muss ich jetzt gleich nochmal fragen, was macht ein Datenscout?
Ja, es ist spannend, ne? Es ist spannend. Ich bin momentan, also wir sind mit mehreren Leuten da aktiv, und was wir machen ist im Prinzip, wenn du auf Transfermarkt auf diese ganzen Daten klickst von japanische Liga, ja, Spieltag, ja, nimmst mal ein Spiel, was weiß ich, irgendein tolles, hohes Ergebnis und guckst mal, was da alles für Spieler stehen, wer da wann ein Tor geschossen hat und so. Das tragen wir alles ein und vergleichen das mit den offiziellen Daten, die auf der J-League-Seite auch zur Verfügung gestellt werden. Das ist bei der ersten Liga relativ einfach zu machen. Bei der zweiten und dritten und anderen Wettbewerben muss man das manchmal ein bisschen händisch machen. Also es ist relativ zeitintensiv, aber es ist eine entspannte Nummer, und das kann man immer gut machen, wenn man nebenher so Bundesliga laufen hat oder so, dass man einfach so ein bisschen die Daten eingibt, und das, wie gesagt, seit ein paar Jahren machen wir das mit mehreren Leuten.
Cool, ich sehe da auch, Andreas, schon mal einen weiteren Longread an unserem Horizont erscheinen, der sich beschäftigt mit der Frage, wie eigentlich Transfermarkt.de funktioniert und was man dafür wie machen muss, um da so valide Daten zu bekommen. Aber das ist ja jetzt nicht unser Thema, sondern wir müssen jetzt wieder den Schwung hinkriegen zum japanischen Fußball. Und ich glaube, ich habe eine ganz gute Überleitung zurück zu dieser Roundtopping-Thematik. Es sei denn, Andreas, du hast jetzt gerade noch, ich glaube, ich habe dich jetzt gerade so ein bisschen abgewürgt.
Ich hätte noch eine Frage. man hat jetzt so, wenn man die Bundesliga verfolgt, hat man das Gefühl, dass so die Bundesliga-Clubs eine gewisse Affinität für japanische Spieler haben. Ist das nur so ein Gefühl oder gibt es diese japanischen Legionäre in ganz Europa?
Also da könnte man jetzt ein bisschen tiefer ausholen. Also folgende Situation ist ja der Fall gewesen vor ein paar Jahren und das finde ich eigentlich sehr anschaulich. Es gab es gibt immer noch bestimmt abrufbar bei kicker.de diese 50 Jahre Bundesliga. Und da gab es für die Saison, lass mich jetzt nicht lügen, im Jahr 2011, 2012 oder für die Saison 11, 12, 12, 13 irgendwo in der Reihe, gab es dann so eine Auflistung, welche Legionäre in der Bundesliga gespielt haben. Und bezeichnend fand ich, weil während es natürlich vorher dann so ein paar Nationen waren wie Holländer oder also Niederländer oder was spielt noch häufig da, Österreicher, es gab wirklich in einer dieser Saisons ein Kuchendiagramm, wo Japaner wirklich als eigener Eintracht zu sehen waren und nicht bei sonstige. Das gab es wirklich nur in einer Saison, wo wirklich fast jeder dritte Bundesligist, erste, zweite Liga, irgendwo sich dann ein Japaner angelacht hat, ob er ihn eingesetzt hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Karrieren auch. Aber das ist in der Tat wirklich, wie gesagt, diese japanische Welle gibt es. Und wenn man jetzt in die tieferen Ligen guckt, und das ist auch eine Situation, die ich dann auch bei Transfermarkt als Datenscout mitbekomme, wenn ich dann Korrekturen zu Spielern kriege, von denen ich persönlich natürlich überhaupt nichts gehört habe, die dann aber irgendwo hier im Rheinland bei Düren oder Eschweiler oder wie auch immer spielen. Japaner, Alter 20, 21 Jahre, die dann wirklich mit teilweise drei Spielern im Kader einen relativ großen Anteil an Legionären ausmachen. Also das wird auch schon stark gefördert von Seiten gewisser japanischer Geschäftsleute. Es gibt ja auch hier in der in Österreich ist es ja Honda, Keske Honda, Honda Istilo. Die Brüder und er haben da ja diesen SV Horn gekauft, wo die ja wirklich explizit versuchen, halt japanische Spieler in eine europäische Liga sozusagen zu bringen und dort zu entwickeln. Ne? Also diese Tendenz von Japanern, hier in Europa irgendwo Fuß zu fassen und bestenfalls entweder hier eine Karriere zu starten oder aber zumindest mit den Trainingsanreizen, die hier zumindest der hochklassigere europäische Fußball bietet, nochmal nach Japan zurückzukehren und dort irgendwo Fuß zu fassen. Also die Tendenz gibt es schon.
Da frage ich mich jetzt natürlich, wie das andersrum ist. Also wir hatten ja jetzt gerade, ich glaube letztes Jahr war das ja relativ dominant, so diesen Effekt, dass ganz, ganz viele Spieler auch durchaus noch in der Blüte ihrer Karriere zum Beispiel nach China gewechselt sind, weil es da eben sehr, sehr viel Kohle zu verdienen gab. Wie ist denn da dein Eindruck, was sozusagen Legionäre in der J-League betrifft? Also ist das auch eine Geschichte, die irgendwie ja von ausländischen Spielern als Karrieremöglichkeit wahrgenommen wird? Oder ist es eher so, und da stelle ich jetzt mal, bin ich ein bisschen böse, Stichwort Lukas Podolski, so die letzten Spiele deiner Profikarriere spielst du dann halt eben dort. So. Also wie wären da deine Einschätzungen zu?
Also ich weiß nicht, ob Lukas Podolski seine Karriere in Kobe beenden wird. Dass er da gut verdient, das ist bekannt. Also er verdient auch relativ viel, was sich auch nicht verstecken müsste, wahrscheinlich vor so manchem chinesischen Verein. Aber du sagtest es ja schon richtig, also dieser Effekt oder dieses Verständnis, dass man jetzt nach Asien geht, um nochmal entspannt ein paar Runden zu spielen, sich noch möglichst ein bisschen paar Euro extra zu verdienen, das hast du jetzt momentan halt in China. Weil wir dürfen nicht vergessen, da wo jetzt sozusagen der chinesische Vereinsfußball steckt, nämlich absolut in Kinderschuhen, das hatten wir in Japan vor 25 Jahren oder etwas mehr als 25 Jahren. Und da hattest du ja schon angedeutet, deutsche Spieler, die da gespielt hatten, ne? Pierre Littbarski, Guido Buchwald, Frank Ordenewitz, also zumindest Spieler, die in Deutschland in der Bundesliga mal gespielt haben, die dann natürlich nach Japan gegangen sind, unter anderem, um sich auch eben ein bisschen was dazu zu verdienen, weil die japanische Liga damals eben noch, zwar nicht zahlenmäßig jetzt vergleichbar mit der heutigen Situation in China, aber zumindest eine Menge gezahlt hat für ein relativ, in Anführungszeichen, entspanntes Fußballspielen. Deswegen, aber heutzutage lässt sich das nicht mehr so richtig erkennen, diese Tendenz, dass jetzt sozusagen sich man die stecken kann in Japan. Da hat Lukas Podolski natürlich bei Vissel Kobe einen Verein, der da gewillt ist, Geld in die Hand für zu nehmen, auch über die Maße, was naja, zumindest üblicherweise gezahlt wird in Japan. Aber dass das nur sportlich am Ende die Entscheidung war, Lukas Podolski zu verpflichten, da bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher, aber können wir später nochmal drüber quatschen, also über Legionäre in der Form oder über Lukas Podolski.
Ja, aber eigentlich könnten wir da, sind wir jetzt gerade dabei, ne? Können wir eigentlich gerade bei bleiben, würde ich einfach vorschlagen, weil sich da nämlich jetzt bei mir so direkt die nächste Frage anschließt, die auch bei uns hier auf dem Zettel steht. Wen könnte man denn in der J-League aktuell gerade noch so kennen, außer Lukas Podolski? So an Legionären, die da spielen.
Ja, also da ist das Schöne, wir haben in Japan ist jetzt seit 2017 ein sehr hochdotierter Vertrag über die Übertragungsrechte in Kraft getreten, der von der Perform Group, die unter anderem ja auch The Zone betreiben, finanziert wurde über 10 Jahre. Und auch manche Sponsoren von den Teams sind etwas gewillt, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und so gab es jetzt dieses Jahr einige relativ hochkarätige Transfers, also genannt sei da unter anderem der Brasilianer Joe, der zu Nagoya Grampus gewechselt ist. Der hat auch bei der WM, wenn ich mich recht erinnere, letzte Mal auch in dem Kader der brasilianischen Nationalmannschaft gestanden. Es gibt aus der Bundesliga sogar zwei bekannte Namen, also Mitch Langerak ist ebenfalls zu Nagoya Grampus gewechselt. Zu dem Überraschungsaufsteiger des letzten Jahres, also ein recht, recht kleiner Verein, der es irgendwie geschafft hat, sich doch noch für das japanische Oberhaus zu qualifizieren, Weware Nagasaki, da ist Ben Halloran hingewechselt. Der ist direkt von Heidenheim sogar rüber.
Mhm. Krass. Ja, mit Schlengerick hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das hat auch viel damit zu tun, dass ich die Bundesliga halt nicht verfolge, so richtig, und dementsprechend das gar nicht wusste, aber krass.
Ja, der ist ja auch aus Spanien gekommen, der war ja, ich weiß jetzt nicht, gerade bei Sevilla oder so war der unter Vertrag und für ein halbes Jahr, auf jeden Fall ist er aus Spanien dann wieder nach Japan gewechselt.
Und die Saison ging ja gerade erst los, ne? Irgendwie sind die doch im März gestartet oder so, oder?
Genau, die haben eine zyklische Saison seit eigentlich Gründung der Liga. Das hat aus Perspektive der Liga einen relativ einfachen Hintergrund, denn du hast in Japan relativ unterschiedliche Temperaturzonen und Wetterzonen. Also das geht runter bis nach Okinawa, wo es dann subtropisch wird, bis hoch nach Hokkaido, kennt man vielleicht von den Kürbissen, also die oberste Insel von Japan, Hokkaido, die relativ moderat ist, was die Temperaturen angeht, allerdings auch einen sehr harten Winter im Norden besitzt. Und deswegen fängt man halt erst im März an und spielt dann auch über den Sommer, weil es zwar auch extrem heiß und schwül ist, aber die Vereine in Japans Norden haben halt das Problem, dass die im Winter überhaupt keinen vernünftigen Spiel- und Trainingsbetrieb aufrechterhalten können, weil die, die Facilities fehlen einfach, wie man sie zum Beispiel jetzt in Island hat, dass alles überdacht ist und irgendwie Trainingsplätze überdacht sind, da fehlt die Infrastruktur. Und es ist auch so, dass gerade so die Teams, die bedroht sind, dass, sag ich mal, der Schnee es etwas unmöglich macht, da erstmal Heimspiele zu machen, dass die ersten 3-4 Wochen wirklich Auswärtsspiele am Stück haben, bevor die erstmal zu Hause spielen. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Konflikt zwischen der Liga, die halt sagt, wir müssen unseren Spielbetrieb irgendwie aufrechterhalten, und dem japanischen Fußballverband, der schon seit etlichen Jahren darauf pocht, dass man sich doch mal irgendwie an die europäischen Kalender anpasst, damit möglicherweise auch positive Effekte für Transfers ähnliches oder für die Nationalmannschaft irgendwas Positives rausspringt, aber diese Hoffnung zerschlägt sich halt einfach durch das Wetter. Ganz banal.
Krass. Jetzt hätten wir natürlich die goldenste aller Brücken zum Thema Fankultur, weil ich mir jetzt so gerade vorstelle, wenn ich irgendwie Fan von dem japanischen Verein bin und irgendwie Bock habe, da alles zu fahren und dann so die ersten 3-4 Spieltage nur Auswärtsspiele habe, das ist natürlich weniger schön. Da wir aber gerade beim Sportlichen sind, nochmal ganz schnell die Frage hinterhergeschoben, wie ist denn die J-League sportlich so einzuordnen irgendwie? Also wenn man es jetzt mit der Bundesliga vergleicht, oder vielleicht, wir hatten es ja von China auch schon, vielleicht mit der chinesischen Liga, wie ist das sportlich? Wo würdest du die eingruppieren, die J-League?
Ja, also ich muss ja jetzt keinem erzählen, dass es irgendwie eine super hochqualitative Liga ist, muss man leider sagen. Es ist nur nicht vergleichbar mit den europäischen Top-Ligen. Und man hatte vor ein paar Jahren immer gesagt, so als Daumenregel, also es würde im ehesten so der zweiten Bundesliga entsprechen, was so im japanischen Oberhaus gespielt wird. Was jetzt allerdings auch dazwischen gegrätscht hat in den vergangenen Spielzeiten, ist, dass halt auch viele Talente also Offensivtalente auch, die Liga verlassen haben, halt auch nach Europa. Das fing halt mit Kagawa dann auch an. Und da geht natürlich auch für die heimische Liga natürlich viel, viel Qualität verloren. Und ich würde auch behaupten, dass es so ein bisschen schlechter auch geworden ist. Die Nationalmannschaft ist auch leider nicht mehr, trotz der vielen Legionäre, nicht mehr so gut aufgestellt. Ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Vermeintlich an den Trainern im Zweifel, ne? Fußballexperten vom Sofa. Aber es ist so, dass das ist in den letzten Jahren so ein bisschen stagniert ist gefühlt. Und ich würde es momentan so einschätzen, also dass die Top-Teams aus Japan so Mittelfeld, zweite Bundesliga sind, bis hin dann irgendwann die schlechteren Teams der ersten Liga sich so ja in der dritten Liga leider einräumen müssen, qualitativ. Mhm. Okay. Im Vergleich zu Asien würde ich allerdings sagen, dass es da so ein bisschen wie du sagtest vorhin, schnell rennen und technisch irgendwie ganz toll da um Platz zaubern. Das würde ich dahingehend unterstreichen, dass zumindest die technische Fähigkeiten der japanischen Spieler ein bisschen besser anzusiedeln ist als in China und Südkorea. Das hat ja auch einen Grund, dass viele, viele Japaner auch nach Europa wechseln, weil die technisch sehr gut ausgebildet werden in den letzten Jahren. Was allerdings immer abgeht, und das ist halt auch eine gewisse nationales Dilemma, weil es ein sehr, sehr höfliches Volk ist, sehr, sehr zurückhaltend manchmal sind. Diese Zurückhaltung steht auch häufig im Weg, was zumindest den Körpereinsatz angeht. Okay. Auch wenn man technisch vielleicht etwas überlegen ist dem aufstrebenden Drachen mehr oder weniger in China oder halt dem schon recht etablierten südkoreanischen Liga, ist es doch eher so, dass die Spieler in der AFC Champions League, also dem Äquivalent halt ne, zur UEFA Champions League in Asien, dass wir japanische Vereine manchmal ein bisschen unter die Räder kommen, weil es auch vielleicht manchmal mental irgendwie nicht so sehr wichtig ist. Das liegt zum einen daran, da die Verteilungsschlüssel für die Finanzen in der Champions League sind nicht so hoch. Also das heißt, du verdienst jetzt nicht dir deine Saison mehr oder weniger durch die Champions League, sondern das meiste Geld ist momentan für Japan in der Liga zu holen. Deswegen wird da in der Champions League auch, ne, abgesehen vom ne, sportlichen Prestige, auch immer so finanziell geguckt. Lohnt sich das da wirklich, sich da so richtig durchzuzwingen? Und zum anderen ist es so, dass die aggressivere Spielweise von China und Südkorea dem entgegenkommt, dass die sich einfach dann doch auch in den letzten Minuten mal eben durchsetzen können, vielleicht mit einem reingeprügelten Tor. Mhm. Und so hat man dann leider international immer so ein bisschen das Nachsehen. Und was mich gerade noch den Bogen schlagen, es gab vor ein paar Jahren, also bevor Lukas Podolski als ne, Aushängeschild des japanischen Fußball sozusagen in der Liga kicken durfte, gab es vor ein paar Jahren Diego Forlan, der bei Cerezo Osaka gespielt hatte. Das war damals auch ganz, ganz groß gehypt auch und hatte auch für volles Stadion auch in Osaka gesorgt. Und er hatte damals bemängelt, weil, ne, wie die Ironie so möchte, das ist nämlich das Schöne auch manchmal so in dieser Liga, dass einfach unvorhergesehene Dinge passieren. Das ist spannend, vielleicht nicht immer vorteilhaft für sportliche Abschneiden, aber es ist eine interessante Liga zu verfolgen. Da ist Cerezo Osaka tatsächlich mit Diego Forlan und Kakao ist damals ja auch dahin gewechselt dann noch, sind die wirklich abgestiegen. Okay. Und Forlan hatte auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es irgendwie nicht ganz so dramatisch wurde, aber man musste halt auch bedenken, dass halt ganz viele Abgänge hier von Kiyotake, Inui und Kagawa über die letzten Jahre, das sind ja alle Spieler von Cerezo gewesen, die halt viel Talent hatten und dementsprechend auch sportlich dann Bedeutung. Und das konnte Forlan alleine wohl nicht auffangen. Ja, das ist blöd gesagt. Und er hatte dann aber dann, um es auf den Punkt zu bringen, damals moniert, als dieser Abstieg feststand, dass wirklich die Mentalität war beim nächsten Trainingstag. Die Spieler sind aufs Feld gegangen und haben auch weiterhin Späße gemacht, als wäre jetzt nichts Besonderes passiert. Und das ist so manchmal vielleicht so ein bisschen die Mentalität, die auch in diesen internationalen Wettbewerben auch fehlt. Sei es jetzt auch in der Nationalmannschaft. Ich habe nämlich auch jetzt schon relativ schlechte Aussichten für die kommende Weltmeisterschaft dann in Russland für die japanische Samurai Blue.
Okay. Eine Sache fällt mir dabei gerade noch ein, weil du das Thema Mentalität ansprichst und AFC Champions League und so weiter. Da würde ich ganz gern mal eben noch schnell eine Podcast-Empfehlung einflechten. Es gibt nämlich den großartigen Kick It Like Asia Podcast. Schwierig auszusprechende Kombination vom guten Sven. der in relativ großen Abständen, aber doch recht regelmäßig immer mal wieder auch auf den asiatischen Fußball insgesamt schaut. Ich werde es auch nochmal verlinken, also hört da auf jeden Fall auch mal rein. Ist eine schöne Geschichte. Und wo du gerade das Thema Nationalmannschaft ansprichst, fällt mir noch eine Frage ein, die zu tun hat mit der Saison. Also wenn die jetzt im März anfangen, dann unterbrechen die für die WM, oder wie funktioniert das? Oder sind die bis dahin dann fertig? Nee, können ja nicht.
Nee, das ist sozusagen die Sommerpause. Also es ist so, dass die oberste Liga hat dieses Jahr einen vollen Terminkalender. Das ist schade für die Spieler. Das ist in dem Fall schön für mich, weil ich plane dieses Jahr hinzufliegen und kann halt relativ viele Spiele mitnehmen am Stück. Aber es ist so, dass in der Tat wirklich sehr, sehr viele englische Wochen sind in der J1 League. Und dann pünktlich zur WM oder vor der WM auf jeden Fall wird dann erstmal pausiert. Und wenn die WM vorbei ist, geht es dann weiter. Aber die unteren Ligen sind davon auch nur bedingt beeinflusst. Also in der J2 League gibt es relativ viele Vereine, 22 am Stück. Die spielen auch dementsprechend 42 Spiele. Und die spielen normal weiter, weil da sind auch nicht erwartungsgemäß natürlich viele Nationalspieler, die bei der WM dran kämen. Und die J3 League, die dritte Profiliga, die hat zwar auch eine kleine Pause, aber es liegt eher daran, dass nicht genug Teams drin sind, um eine riesige Saison zu spielen. Also aber für Lukas Podolski sozusagen ist dann trotz WM, wo er zwar nicht dabei ist, ist auf jeden Fall Pause, weil er muss dann mit Vissel Kobe nicht spielen im Sommer.
Und da haben wir gleich die nächste goldene Brücke, eigentlich zurück zum Groundhopping-Thema, aber das machen wir am Ende nochmal so ein bisschen, weil das ja dann bedeuten würde, dass wenn also große Turniere sind und man Bock auf Groundhopping hat und nicht auf WM und so, dass man sich dann gut in Japan die zweite Liga anschauen kann.
Ja, definitiv. Und man muss auch sagen, mit 22 Teams hat man auch eine relativ große Auswahl, die auch etwas in den ländlicheren Regionen sind, bisweilen. Aber man muss auch sagen, also wer gerade auch so ein bisschen, sag ich mal, Blut geleckt hat, wenn er den Text bei Cavanis Friseur gelesen hat, es gibt auch zwei Gründungsmitglieder, die inzwischen leider nur noch zweite Liga spielen. Aber JAF, United Chiba und der frühere Platzhirsch Tokyo Verdy sind also etablierte Kräfte auch in der zweiten Liga und sind sogar mit Tokyo halt dementsprechend auch in der Hauptstadt. Und das kann man sich mal gut antun, auch wenn es natürlich dann supportermäßig nicht so viele Leute hingehen, natürlich wie in der ersten Liga.
Genau. Okay, jetzt sind schon ganz, ganz viele Vereinsnamen gefallen und an der Stelle übergebe ich mal an den Andreas, denn der hat bei der Lektüre des Textes bei uns in der Redaktion dann so angemerkt, Mensch, mit diesen ganzen Vereinsnamen und das, was du auch im Text erwähnst, so diese Bezüge zum italienischen Fußball und so weiter, das war irgendwie neu. Dementsprechend gebe ich jetzt mal ganz schnell den Staffelstab an den Kollegen ab, der da, glaube ich, auch nochmal so zwei, drei Fragen hatte in dem Kontext, oder?
Ja, genau, also mir war das gar nicht so klar. Also wann immer ich mit diesem Vereinsnamen zu tun hatte, also stolpert man ja immer mal wieder drüber, kamen mir die schon so ein bisschen wie so Kunstprodukte vor, also wie so hingedreht oder so, dass sich das jemand sozusagen in der Marketingabteilung so ein bisschen ausgedacht hat. Aber dass es so tatsächlich diesen Bezug gibt, also das beschreibst du ja auch ganz schön in dem Text, was es dann zum Teil übersetzt heißt und welchem Wort das entlehnt ist und die Farben der Vereine, das war mir gar nicht so klar. War das denn flächendeckend bei der Gründung der J-League, dass es dann diese Bezüge sozusagen gab zu europäischem Fußball oder Vereinen?
Also genau, also es ist so, dass die Gründungsvereine, es gab ja anfangs in der J-League, also 92 gab es so einen kleinen Ligapokal, der sozusagen das ganze Kick, also so ein Kickoff-Turnier bilden sollte. Da wurden die Partien auch ohne Heim- und Auswärtsspiel mehr oder weniger, wurden die landesweit irgendwie ausgespielt, um so ein bisschen Werbung zu machen für die Liga. Und die erste Saison fing ja 1993 dann an im Frühjahr mit 10 Mannschaften. Und es war in der Tat so, dass für die Gründung der Liga, und da kommen wir auch mit einem kleinen Schwenk Richtung Fankultur, dass die Fußballliga dementsprechend etwas anderes vorhatte. Denn man darf nicht vergessen, die Vereine kommen, während man hier manchmal ein bisschen despektierlich von Werksclubs redet hier in der Bundesliga oder anderen Vereinen, ist es so, dass es in Japan wirklich fast alles Vereine waren, die einem großen japanischen Unternehmen zugeordnet waren, was aber einfach aus der, Arbeitskultur Japans heraus entstand, denn die Mitarbeiter haben sich natürlich viel mit ihrer Firma identifiziert, die mussten viele Überstunden machen, logischerweise, und da gab es aber trotzdem, um die Leute irgendwie, die besten Leute zu kriegen, Sportangebote. Und es war wirklich so, dass vor Gründung der J-League gab es eine Liga, eine semiprofessionelle Liga, wo die Leute halt aus Werksvereinen, unterstützt durch ein paar Berufsspieler aus dem Ausland, da wirklich den Ligabetrieb aufrechterhielten. Und mit Gründung der J-League wollte man aber dieses Geflecht aus Unternehmen und Unternehmenskultur wollte man aufbrechen. Denn man hatte mit Baseball, muss man natürlich sagen, man denkt immer bei Japan, ne, Nationalsport, Sumo, bestenfalls noch Judo und Karate. Nationalsport in Japan ist seit Zweiten Weltkrieg oder Ende des Zweiten Weltkrieges dann Baseball geworden, durch auch die amerikanische Besatzung irgendwie. Und die ist wirklich auch heute noch relativ stark mit den Unternehmen verflochten. Und die Fußballliga hatte sich dafür überlegt, das wollte sie durchbrechen, weil wenn du zum Baseball gehst, mehr oder weniger, dann bist du im Zweifel, arbeitest du für diese Firma sowieso, kriegst vielleicht dadurch auch die Karten oder so. Also es ist nicht wirklich, wie soll ich sagen, eine heterogene Fankultur, die beim Baseball stattfindet. Davon wollte man sich mit Gründung der J-League auch explizit trennen. Und so war es dann Aufgabe, diese Fußballvereine, die vorher unter, ne, Schirmherrschaft eines großen japanischen Unternehmens im Zweifel standen, auszugliedern, als Vereine neu zu gründen, mehr oder weniger. Und man erkennt es dann halt wirklich auch teilweise nur an den Namen der Vereine, dass da vielleicht ein japanisches Unternehmen hinterstehen könnte, zumindest in Form von Sponsoring, ne, offiziell. Sei es die Urawa Red Diamonds, wo dann die, ne, der rote Diamant, diese Raute, ich mache jetzt mal keine Werbung, aber es gibt ja dieses Unternehmen mit drei davon. Und da ist dann der Hintergrund relativ offensichtlich. Und Kashiwa Reysol, wo es, sag ich mal, auch der Benjamin Rabe, bei dem es auch um den Text geht, eine Menge von erzählen kann, weil er ja auch aktiver Supporter dieses Vereins ist. Die haben ihren ganzen Vereinsnamen Reysol als direkte Übersetzung des Vereins, des Firmennamens in Spanisch einfach nur genommen. Und so ergibt sich das Ganze irgendwie, dass dann teilweise diese Übersetzungen mit europäischen Wörtern kommen. Dann gibt's irgendwelche Konstruktionen wie bei San Frecce, wo man das Wort für drei, San, mit dem italienischen Wort für Frecce, also für Pfeil, Frecce nimmt und das Ganze dann mit dieser historischen Geschichte der Figur des Mori-Clans aus dieser Region verbindet. Also wenn man sich so diese Vereinsnamen anguckt, finde ich, da steckt immer auch teilweise eine schöne Geschichte hinter, auch manchmal ein bisschen, also manchmal Liebe bei dem Namen, sich den auszudenken. Consadole Sapporo sei hier auch nochmal genannt, wo Jay Bothroyd spielt, falls man den vielleicht aus dem englischen Fußball noch ein bisschen kennt. Die haben sich auch nach dem Wort Don Sanko genannt, was wohl ein einheimischer Begriff für diese Region Sapporo ist, und hat das umgedreht. Ne, dann wurde daraus Consado und hat noch ein Olé dran gehangen. Also man kann das absolut, ich finde das sympathisch. Also es ist halt, wie gesagt, nicht dieser wie bei uns in der Bundesliga, hier erster FC, wo ich nicht weiß, ob es einen zweiten FC gibt, aber ne, ersten FC, FC, SC. Da hat man in Japan so ein bisschen mehr so diesen amerikanischen Anspruch versucht, sozusagen ein Teamnamen zu haben, der Identität gibt irgendwie, ne?
Also da stecken ja schon doch ganz schöne Geschichten hinter den Namen. Wenn man die so zuerst liest, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das ist wie bei so einem Fußball-Konsolenspiel, wo dann jemand die Lizenzen nicht gekauft wurden. Und es muss sich jemand was überlegen. Aber es steckt ja doch einiges dahinter. Und was ich mich gefragt habe, ist, ob die Vereine, also die ja dann auch an bestimmte Vereine dann sozusagen in Europa, der Namen dann daran angelehnt sind, ob es dann auch gewisse Verbindungen sind, sei es im Bereich Fankultur oder auf einer sportlichen Ebene, ob es da irgendwelche Zusammenarbeit gibt. Ist das so oder ist das eher so eine symbolische Sache mit den Vereinsnamen?
Also es ist in gewisser Weise eine symbolische Sache, wie du sagtest, weil es war damals, ne, Anfang der 90er Jahre, Hochzeit auch so ein bisschen der Serie A. Da bin ich ja später auch ein bisschen, würde ich auch noch darauf eingehen, die Fankultur selbst in Japan war in den Anfangsjahren auch sehr stark an der italienischen Ultrakultur auch orientiert zu dem Zeitpunkt, weil die Serie A damals auch groß international sich vermarktet hat in Japan. War es damals die meistgesehene Liga, wenn ich das so richtig gelesen hatte. Und also es hatte schon so eine gewisse Berechnung, weil man einfach auch die Leute, die sonst weiß ich nicht, was haben wir dann jetzt, bis in die Puppen wach bleiben, um sich irgendwo in Europa Fußball anzuschauen, dass man die Leute vielleicht auch so ein bisschen dazu bringt, vielleicht eine gewisse Identität mit dem eigenen Verein aufzubauen. Und man hatte damals dann auch von Vereinsseite versucht, mit Cheerleadern oder Samba-Gruppen irgendwie so eine gewisse Stimmung auch zu erzeugen, aber es hat sich dann auch von den Fans später so ein bisschen verselbstständigt. Eine gewisse Kooperation leider ist bislang nicht der Fall. Also es ist so, dass ich denke auch der Markt in China für die europäischen Clubs immer wichtiger wird, sei es naturbedingt, dass mehr oder weniger, dass die Chinesen in Italien einsteigen, Vereinen und dementsprechend natürlich dann das Interesse besteht, diese Vereine auch irgendwo in China präsent zu halten. Sei es, dass man weiß, dass in China ein relativ junger Markt erschlossen werden kann, mit einer hohen Personenzahl, in Anführungszeichen, ne, die da irgendwo den Merchandise dankend annehmen. Und man muss dazu sagen, dass Japan auch ein relativ dankbarer Absatzmarkt ist, denn das Konsumverhalten der Japaner ist da auch ein bisschen ausgeprägter, vermute ich, als bei den Chinesen, zumindest jetzt nicht den Neureichen. Aber es ist so, dass da schon die etablierten europäischen Ligen schon ein gewisses Standing haben. Und jemand, der Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ne, sportlich keine hochqualitative Liga. Jemand, der guten Fußball sehen möchte, und wirklich nur guten Fußball sehen möchte, in Japan auch, der guckt sich die europäischen Ligen an. Das ist dann in Japan dann auch mit den Vereinen, ist dann mehr so eine verbindendes Element der einzelnen Fans untereinander. Es ist auch dann in der Form wieder ein bisschen ähnlich wie vielleicht auch mit dieser Ultrakultur, dass man das Stadion auch als Selbstzweck nimmt, um sich zu treffen, um ne, mit gemeinsamen Interessen zu frönen, ne, das Team zu unterstützen und so. Da fand ich schon interessant, dass es sich schon so ein bisschen vergleichen lässt mit dieser Ultrakultur. Ich weiß wohl, dass es 2006 gab es mal eine angedachte Kooperation zwischen dem FC Bayern und den Urawa Red Diamonds. Passte von den Farben natürlich her relativ gut, ne, schönes Rot, beide Vereine. Und damals trainierte noch Guido Buchwald die Red Diamonds. Und man hatte dann dementsprechend groß angekündigt hier, ne, asiatischen Markt erschließen und Japan, super. Daraus ist aber irgendwie nie so richtig was geworden. Und ich finde es bezeichnend, dass der einzige Japaner, der, glaube ich, jemals beim FC Bayern unter Vertrag stand, von Gamba Osaka dann damals kam, Takashi Usami. Also von einer ganz anderen Ecke aus Japan. Also da steckte nicht viel hinter. Was letztes Jahr ganz schön war, da gab es zwei Testspiele vom FC Augsburg und 5 gegen den FC Tokio. Die sind extra nach Europa gekommen. Haben leider irgendwo in Bayern gespielt, deswegen konnte ich da jetzt nicht direkt hinfahren und mir das mal angucken. Hätte mich schon interessiert. Aber ich weiß zumindest, dass der BVB jedes Jahr 1 bis 2 Fußballschulen in der Großregion Tokio sozusagen abhält. Also da gibt es zumindest punktuell gewisse Interesse an dem japanischen Markt, aber so richtig, wie du es gefragt hattest, richtige Kooperation mit den Vereinen bestehen da leider nicht so richtig. Dazu muss man aber auch sagen, dass im asiatischen Raum, ne, wir sind natürlich sportlich auf einer anderen Ebene, aber da hat die J-League auch ein Standing von der Premier League, ne? Das heißt also, es ist eher die J-League, die Interesse hat, möglichst viel im südostasiatischen Bereich aktiv zu sein, mit Kooperation. Bisweilen ist es auch so, dass die Ausländerplatzregelung dahingehend gedeichselt wurde, dass sogar Spieler aus dem südostasiatischen Raum verpflichtet werden können, ohne sozusagen einen dieser Ausländerplätze zu verbrauchen. Also um dieses Interesse durch die Vereine zu fördern, da einen guten Spieler aus Südostasien zu verpflichten. Und das beginnt jetzt auch so langsam Fahrt aufzunehmen, weil wir jetzt auch in der ersten Liga 3 Thai-Länder haben, die da relativ gut aufspielen. Und also dann ist eher so das Interesse von der J-League halt wirklich dann, sich in Asien als der Ligenprimus gegen zumindest die Chinese Super League noch irgendwo zu behaupten auch.
Ich glaube, dass dafür die J-League tatsächlich, wie du es ja auch gerade jetzt schon so angedeutet hast, wahrscheinlich einfach auch schon zu etabliert ist, ne? Als dass man da jetzt irgendwie nochmal so irgendwie interessant ist für so Kooperationen da in Europa. Da ist, glaube ich, China jetzt aktuell irgendwie, ja, wie du auch gerade gesagt hast, ne, der interessantere Markt. Und aber spannend zu hören, dass die J-League sich dann quasi in der Region dann selber noch so ein bisschen auch die Kooperationspartner noch sucht, ja. Eigentlich auch eine ganz kluge Strategie, wie ich finde. Okay, wir haben es jetzt gerade schon so ein paar Mal angeteasert und ich denke, deswegen sollten wir da jetzt auch mal drauf gucken, nämlich das Thema Fankultur und Ultrakultur und so weiter. Dazu schreibst du ja in deinem Text eigentlich auch ein paar ganz spannende Sachen. Unter anderem gibt es ja da dieses YouTube-Video von der Mannschaft, von so einer Mannschaftsvorstellung und so Sachen. Also da sind jetzt für mich als relativ regelmäßigen Stadiongänger so ein paar Sachen ja schon anders als das, was ich so kenne. Wie würdest du denn die Fankultur, / Ultrakultur in Japan insgesamt so charakterisieren? Was zeichnet die aus?
Ja, also da muss ich sagen, also ich habe ja die schöne Situation, dass ich bin kein Gunther A. Pilz, ich bin kein Fanforscher, der hier große wissenschaftliche Arbeiten irgendwo veröffentlicht. Ich kann das wirklich einfach als Zuschauer mit aufnehmen. Deswegen muss ich auch sagen, also einen richtig starken Vergleich würde ich mir jetzt auch rein fachlich in der Form nur zutrauen, als dass ich nämlich Leute kenne oder zumindest einen Text kenne, der das mir so ein bisschen ermöglicht. Denn wenn ihr euch erinnert, ich hatte doch geschrieben, der Kollege Rabe, der Benjamin Rabe, der hatte ja über einen Doktoranden Kontakt zu dieser Gruppe Taiyo Kumuten bekommen. Mhm, genau. Und ich habe in der Tat diesen Text vom Herrn Martin Lieser gefunden im Internet. Und muss sagen, da hattet ihr auch, wolltet ihr den Vergleich auch so ein bisschen setzen dann zur europäischen Fankultur und Ultrakultur. Und da fand ich das ganz interessant, das zu lesen, weil ich hatte jetzt eigentlich so gesagt, kann man eher schwer vergleichen, weil da würde ich jetzt mal zwei Zahlen in den Raum werfen, 41 und 44. Das sind nämlich die Prozentzahlen der weiblichen Stadionbesucher in Japan. In der ersten Liga.
Davon habe ich auch gehört, ja, genau.
Wurde statistisch vor ein oder zwei Jahren irgendwie erhoben. Ich habe zumindest die Zahlen letztens irgendwo in der Twitter-Sphäre rumfliegen sehen. Und das fand ich ganz interessant. Und das ist auch ein Bild, was auch das Stadion prägt. Also es ist nicht so, dass du wirklich einen Großteil der, ja, weiß nicht, Angry White Youth da hast, die dann da steht und mit möglichst viel Bengalfackeln oder was da ein bisschen Tumult macht. Es ist wirklich relativ heterogen im Stadion. Ne? Das ist auch Ergebnis dieser, was ich gerade angedeutet hatte, Unterschied zur Baseballkultur, die ja sehr orientiert an diesem Mutterkonzern ist, sondern es ist wirklich ein Zusammenschluss von allen möglichen Leuten, sei es Studenten, sei es Büroarbeiter, sei es Handwerker, die dort zusammenfinden und sich für diesen gemeinsamen Zweck, nämlich das Unterstützen des Heimteams oder des eigenen Teams, zusammenfinden. Und da muss ich wiederum sagen, ich hätte erst gedacht, kann man nicht so richtig vergleichen, auch weil auch ich in dem Text groß angeteasert hatte, hier großes Krawall in Europa und in Japan räumen sie sozusagen noch den Müll vom anderen weg. Also da unterscheidet sich es definitiv, finde ich. Aber in dem Punkt ist da doch sehr viel gemein, dass man diese Fangruppen als das sieht, was sie ermöglichen. Gerade in Japan ist es besonders bemerkenswert, weil die japanische Gesellschaft ja noch durchdrungener ist von gewissen Regeln, wie mit Älteren zu verfahren ist, Respekt gegenüber anderen Alter, gegenüber des Rangs, Standing in der Gesellschaft, eine sehr hohe Bedeutung beimisst und das fällt in der Fankurve komplett weg.
Mhm, krass.
Und das macht es auch ein bisschen aus, dass wirklich auch diese Stimmung im Stadion, wie ich sie auch beschrieben, oder vorm Stadion, wie ich sie beschrieben hatte, es ist ja dieses friedliche Zusammensein, du hast verschiedene Aktivitäten, da gibt's dann Chili-Ding für kleine Mädchen, die dann ein bisschen tanzen können. Oder der steht dann der junge Gitarrenspieler und singt seine Gamba Osaka-Lieder, die er da geschrieben hat. Und diese Bühne bietet das eben in Japan. Im Vergleich zu Europa, wo man sich dann ja auch manchmal denkt, also irgendwie ist das hier alles auf den Tribünen spannender als das Spiel selbst, weil vielleicht irgendwer dann doch wieder einen Bierbecher schmeißt oder irgendwo sich einer betrunken durch die Gegend prügelt. Also das ist schon, finde ich, dann schon unterschiedlich in der Form. Ich hatte mir noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wenn ihr gerade mal kurze Sekunde gibt. Um das auch so ein bisschen nachzuvollziehen, wie stark auch diese Fangruppen das Denken der Mitglieder auch beeinflusst. Also der Herr Lisa hatte dann in seinem Text geschrieben, er hatte dann mehrere Interviews auch geführt mit Mitgliedern dieser Gruppe, die auch recht heterogen ist. Also es gibt wirklich vom Altersspanne von 9 bis 50 knapp, gibt's alles an Altersgruppe. Und teilweise werden sogar Lebensentscheidungen danach getroffen, was für die Gruppe am besten ist. Sei es der Student, der wirklich sagt, nein, ich gehe jetzt nicht ins Ausland und studiere da weiter, weil dann verpasse ich zu viele Spiele mit meiner Gruppe. Es gibt den Büroarbeiter, der sagt, nee, die Beförderung nehme ich lieber nicht an, weil das bedeutet mehr Arbeit für mich und dann komme ich nicht mehr rechtzeitig zu den Spielen. Oder der Ehemann, der, obwohl er keine Kinder hat, sich einen 7-Sitzer kauft, weil er sagt, das hilft uns doch dann schön, zum Auswärtsspiel fahren zu können. Und so beeinflusst ja auch dann diese Gruppe als Teil des eigenen Privatlebens dann irgendwie doch sehr stark wirklich die Entscheidungen, die man so trifft. Und das fand ich auch ganz interessant und sehr schön zu lesen.
Das ist, glaube ich, vielen Dingen, die man sozusagen hierzulande im Ultra-Kontext kennt, tatsächlich gar nicht so unähnlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob der, Ultra X von Verein Y, wenn er sich ein privates Kfz kauft, da vielleicht unbedingt gleich einen Neuner holt, damit das mit den Auswärtsfahrten immer funktioniert. Aber ich glaube, so die Ausrichtung auf oder die Ausrichtung des Lebens sozusagen auf den Verein und das Gruppenerlebnis ist da, glaube ich, schon gut vergleichbar.
Ja, definitiv. Und was ich dann auch interessant fand und da finde ich es dann auch wieder für die japanische Kultur irgendwie dann doch noch konsequent. Da gab es nämlich dann zwei Aspekte, die er einmal beleuchtet hat. Zum einen, trotz dieser Unterschiede, die man sozusagen dann im Stadion nicht hat, gibt es da trotzdem eine sehr starke Struktur. Also es gibt, wie es möglicherweise auch bei europäischen Ultras ist, also da fehlt mir dann auch leider ein bisschen der Einblick, aber es gibt wirklich unterschiedliche Gruppenführer. Es gibt einen, der sozusagen relativ weit oben zwar steht, aber ist, wie gesagt, relativ informell und das alles organisiert. Diese ganze Choreos zu planen und so weiter. Und dann gibt's halt wirklich die Untergruppenleiter, die halt eine Gruppe von mehreren Leuten an der Stange halten und sagen, so, kommt ihr mit, kommt ihr nicht mit, kommt. Und dann wird das alles wieder hochgesteuert, damit man weiß, okay, wir haben genug Leute, um das zu machen und das zu machen. Das finde ich dann wieder irgendwie wieder konsequent. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass man sozusagen auch diesen Generationenunterschied umkehrt. Also während man zum Beispiel sagt, okay, die Jüngeren müssen ne, sehr respektvoll auch gegenüber den Älteren auftreten, das machen sie ja dann ja auch irgendwie. Es ist zwar eine sehr flache Hierarchie, wenn überhaupt, aber dann dreht man das wiederum um neue Mitglieder zu kriegen, weil das finde ich nämlich auch eine Geschichte, die sich, glaube ich, ein bisschen unterscheidet, weil man sich ja als Ultragruppierung ja häufig auch so ein bisschen abgrenzt und mehr oder weniger erwartet, dass derjenige, der da rein möchte, ne, sich so von sich aus dahin bewegt und sich integriert in diese Gruppe, ist es so, dass wirklich noch aktiv nach Nachwuchs gesucht wird bei dieser Taiyoko-Muten-Gruppe. Das heißt, die haben wirklich Scouts, die sich dann vorm Spiel da hinstellen und Ausschau halten nach Leuten, die allein ins Stadion kommen, wo man sagt, hey, den sprechen wir mal an, ob er Teil unserer Gruppe werden möchte. Also die wird noch aktiv gesucht nach Leuten und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich bin selbst wohl, als ich das gelesen habe, ist mir das aufgefallen, ich bin selbst Opfer geworden von so einem Scout, als ich dann damals in Hiroshima war. Und wirklich als ne, offensichtlich Nicht-Japaner ne, da ins Stadion kam und guckte und sagte, oh ja, ist ja schick, ne, so groß und viele Leute. Und kurz darauf standen wirklich drei neben mir und hatten gesagt, ja, hallo, ne, wo kommst du denn her? Und willst du nicht mit uns runterkommen? Ne, direkt hier vorne, zweite Reihe. So. Und genauso ist das gewesen. Also da muss ich sagen, das fand ich sehr interessant. Und um diese Jungen halt auch zu motivieren, der Gruppe beizutreten, da wird dann dieses Rangsystem umgedreht, weil es nämlich so ist, dass dann die Jüngeren weniger finanziell belastet werden. Also man macht am Ende eine Gesamtrechnung von allen Kosten, die auch anfallen. Und die älteren Mitglieder zahlen wirklich mehr, damit die Jüngeren zahlreicher mitkommen können, ne, die vielleicht, egal ob sie jetzt Student sind oder vielleicht aber auch schon in der Ausbildung sind und Geld verdienen, die zahlen alle weniger. Und das wird dann so geregelt, dass am Ende im Zweifel weniger Ältere mitfahren, weil die zahlen ihren Satz, egal ob sie das wollen oder nicht. Und das finde ich auch irgendwie cool, dass man halt wirklich noch so drauf ist, dass man sagt, wir wollen die Leute halt haben, wir wollen die Leute bei uns drin haben und dass die uns helfen, auch unsere Gruppe größer zu machen und sie einzubinden, ne, in diese Gruppe.
Cool, das finde ich sehr, sehr cool. Ich musste jetzt an ein paar Stellen halt echt schmunzeln, weil ich das dann natürlich auch so ein bisschen gespiegelt habe mit meinen Erfahrungen, die ich so bisher machen konnte, so in Stadien auch gerade so was, so die Frage von fremde Leute im Fanblock und so weiter betrifft. Das ist schon sehr, sehr anders, schon echt interessant. Was ich mich dann aber gefragt habe nochmal ist, gibt es denn diesen Begriff Ultra in Japan auch oder ist es eher so, dass man eben sagt, okay, wir sind eben Fans dieses Vereins und als solche tun wir halt Dinge, die wir als ich sag mal Ultra-Aktivitäten, Ultra-Nah-Aktivitäten bezeichnen würden, aber was sozusagen dort einfach zum generellen Fußball-Fantum gehört.
Also die Choreografien und ähnliches, finde ich, die müssen sich eigentlich nicht unbedingt verstecken, gemessen zumindest an den Leuten, die ins Stadion gehen. Ich habe kurz, wenn ich das einmal einwerfen darf, mal jetzt die letzten Jahre zusammengeguckt, was an Leuten im Durchschnitt am Spieltag im Stadion waren. Also in jedem Stadion. Und wir hatten jetzt letztes Jahr das erste Mal seit einigen Jahren, dass fast 19.000 pro Spiel sozusagen im Stadion waren. Also es ist natürlich jetzt keine Verhältnisse, wie wir hier in Europa haben, bei den Top-Vereinen. Das heißt, die Choreografien sind natürlich dementsprechend limitiert auf eben ne, diese Person. Aber an sich werden die schon ultramäßig, sag ich mal, vorbereitet und durchgeführt. Gerade das Saitama Stadium der Urawa Red Diamonds bietet sich da immer für an, weil die wirklich einer der, sag ich mal, Zuschauermagneten in der Liga sind. Auch noch mitunter zumindest die letzten Jahre den ansehnlichsten Fußball auch gespielt hatten drüben. Und was aber nicht ist, und das ist vielleicht auch ein bisschen, ohne jetzt eine große sprachwissenschaftliche Analyse zu machen, den Begriff Ultra, den liest man zwar zwischendurch irgendwo auf irgendwelchen Bannern, aber so richtig verwendet, habe ich jetzt gelesen, bei dem Herrn Lisa wird dieser Begriff nicht. Und ich vermute, das liegt auch einfach daran, weil das für einen Japaner unglaublich schwer auszusprechen ist. Mhm, okay. Die haben das L nämlich nicht und dann ja, mit dem T hinten dran und dann wieder ein R. Das T alleine gibt's auch schon wieder nicht. Also deswegen wird in den Medien wird für die was wir als Ultras so in dem Sinne bezeichnen, wird häufig dann wohl der Begriff Goniura verwendet hinter dem Tor. Mhm, das wäre so die direkte Übersetzung. Und auch die Gruppen selbst bezeichnen sich wohl als Goniura. Also das heißt, man ist sich zwar bewusst, dass man eine Art Ultra ist und wie gesagt, je nach Fan Banner und Fangruppe schreibt man es bestimmt mal drauf, aber es ist jetzt nicht so dieser etablierte Begriff, um sich abzugrenzen von, sag ich mal, dem normalen Zuschauer.
Ja, sehr, sehr cool. Ach, super spannend. Aber ich glaube, der Andreas wollte auch noch zwei, drei Sachen möglicherweise zum Thema Fankultur fragen. Bevor ich jetzt hier ganz begeistert weiterfrage, übergebe ich nochmal eben.
Ich glaube, so in Sachen Fankultur bist du ja dann der größere Auskenner von uns beiden. Und in dem Zusammenhang hätte ich auch noch eine Frage an dich, die ich dir schon mit reingegeben hatte, damit du dich da schon mal drauf vorbereiten kannst.
Was natürlich nicht passiert ist, aber ja.
Ja, das ist aber immer gut, wenn du dann spontan sozusagen antwortest. Es ist ja so, also wenn man den Text von Tobias liest, wirkt das Stadionerlebnis halt schon nochmal wie ein ganz anderes im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich du jetzt jedes Wochenende erlebst, wenn du hier in Deutschland beim FCM ins Stadion gehst. Also es wirkt auf mich so vom rein Lesen her mehr nach Event, mehr nach Unterhaltung. Dann gibt es natürlich auch die Fankultur, aber halt auch nach weniger Rivalität oder ein bisschen gesünderer Rivalität. Jetzt wäre meine Frage an dich, Alex, ob du dir ob du denkst, dass man sich oder ob du dir wünschen würdest, dass man sich davon hierzulande eine Scheibe abschneiden würde oder ob du denkst, dass es nicht mentalitätsmäßig nicht funktionieren würde, dass das einfach so verfestigt ist. Diese andere Herangehensweise quasi. Oder ob du denkst, naja, dieser Event-Charakter, das musst du nicht haben.
Also letzteres kann ich definitiv mit einem Ja beantworten. Also ja, Event-Charakter brauche ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich glaube, so wie der Tobias uns das gerade erklärt hat, hat diese ganze Event-Thematik in Japan ja schon nochmal eine andere Färbung. Also ich habe das jetzt so mitgenommen oder so verstanden, als wäre das tatsächlich quasi ein Stadionerlebnis einfach für die ganze Familie, wo alle versucht werden, also wo versucht wird, irgendwie alle mit einzubeziehen und es schon irgendwie darum geht, Tobias, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege oder es falsch verstanden habe, sozusagen alle Leute, die ins Stadion gehen, quasi zu aktiven Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu machen und nicht so sehr zu passiven Konsumenten, denen eine Show geboten wird. So, also so ist es jetzt bei mir angekommen. Ist das ungefähr korrekt, Tobias?
Ja gut, also man muss ja auch sagen, wir argumentieren aus der Position heraus, wie ich sagte, ungefähr 18.000 bis 19.000 Zuschauer im Durchschnitt in der Liga. Das sind ja Zahlen, also da brauchst du ja hier in der Bundesliga, würdest du ja zu den schlechteren Vereinen, in Anführungszeichen, von Strahlkraft her dazu zählen. Und klar ist deswegen auch der Anspruch noch in Japan und wie gesagt, auch so eine gewisse Mentalitätsfrage, eine sehr von Natur aus respektvoller Umgang auch miteinander, was es halt auch ermöglicht, dass ohne Trennung der Fangruppen zum Stadion gereist werden kann und auch vor allem nach dem Spiel in so ziemlich allen Fällen auch wieder getrennt zurückgereist werden kann. Das macht's schon ein bisschen aus und man versucht halt wirklich die Leute ins Stadion zu bekommen, was im Anbetracht der Konkurrenz in Anführungszeichen des klassischen Breitensports Baseball schwierig ist, was man daran erkennt, dass halt in wirklich Zentrumsnähe die Baseballteams stecken. In auch der Großstadt, wenn man zum Beispiel durch Osaka reist. Das Baseballstadion ist wirklich in der Nähe von dieser Loopline, also so eine Ringlinie, ne? Ähnlich wie vielleicht in Berlin oder so, ne? Die da einmal so durch die Stadt fährt. Da kommt man sofort hin. Aber die Stadien von Gamba Osaka liegen nördlich der Stadt, in einem ganz anderen, also in einer ganz anderen Stadt eigentlich sogar. Und das Stadion von Cerezo ist auch nicht über diese Loopline direkt zu erreichen, sondern muss wieder Richtung Süden fahren. Das heißt, da ist ja diese Anbindung, was in japanischen Verhältnissen wieder ein bisschen was anderes ist, aber die Anbindung ist gar nicht so richtig zentrumsnah. Also versucht man schon irgendwie mit solchen schönen Aktionen auch die Leute ins Stadion zu bringen, mit einer Fan-Nähe irgendwo auch. Durch lokale Sponsoren, die sich damit einbringen, weil sie sich natürlich auch was davon erhoffen, ne, dass sie da werbewirksam sich da profilieren können. Und das ist der Punkt, wo ich denke, also gerade auch dieses Familienevent, das wäre etwas, was mir persönlich, aber da bin ich vielleicht auch nicht der Hardcore-Ultra, dem das eigentlich egal ist, mir wäre das persönlich in der Bundesliga manchmal ein bisschen lieber. Dass man auch wirklich mal sagen kann, ich gehe mit meinem Kind, wenn ich denn eins hätte, gehe ich mal jetzt ins Stadion und muss mir keine Sorgen machen, dass es unflätige Worte lernt und im Zweifel irgendwem ein Plastikbecher bestenfalls noch am Kopf landet.
Ja, jetzt habe ich natürlich Andreas' Frage halt clever irgendwie sozusagen weggedutzt.
Darauf wollte ich gerade zurück.
Und werde da aber natürlich jetzt nochmal drauf antworten. Also ich glaube, die rational vernünftige Antwort wäre natürlich jetzt zu sagen, ja, es wäre natürlich auch schön, wenn man in Deutschland oder wenn wir das jetzt hier bei uns auch so hätten, dass man eben gerade so bei der An- und Abreise zum Beispiel sich da keine Gedanken machen muss und so weiter. Ich muss da ehrlich sagen, dass ich da an vielen Stellen, ich bin ja bekanntermaßen jetzt in der dritten Liga unterwegs und da natürlich dann auch bei Spielen, die nicht so ganz einfach sind, Rostock zum Beispiel, dass ich mir da schon wünschen würde, dass das vielleicht ein bisschen entspannter vonstatten geht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so ehrlich zu sagen, naja, es ist schon so, dass es das für mich halt eine Auswärtsfahrt zu Hansa Rostock zum Beispiel als FCM-Fan schon noch einen größeren Reiz hat, als nach, weiß ich nicht, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, Groß Asbach zu fahren oder so, ja, weil eben wenn dann so ein bisschen so ein Knistern in der Luft liegt und man immer so, ja, man nicht so richtig genau weiß, was passiert und wie der Tag so verlaufen wird, das ist schon auch eine gewisse Form von, ja, von Spannung, die ich da jetzt auch schon nicht so schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also ohne jetzt irgendwie auf das Thema Gewalt oder sowas einzugehen. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, dass das ja, dass das niemand braucht. Aber ja, so ein gewisses Knistern und Prickeln und so eine gewisse Rivalität und auch so ein bisschen so das rauere Ambiente, das schätze ich am Fußball schon, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt nochmal so überlege, ich habe ja auch, bin ja immer mal auch so als Groundhopper, aber sehr moderat halt unterwegs und so die Bundesliga-Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die haben mich jetzt überwiegend auch nicht so gebockt. Das hat aber auch wiederum damit zu tun, dass du die Frage jetzt halt jemandem stellst, der im rauen Fußballosten sozialisiert wurde, fußballtechnisch und natürlich auch noch Fan vom FCM ist, vom 1. FC Magdeburg, mit einer entsprechenden Fanszene, die auch ja immer wieder sehr großartige Sachen macht und da auch einen entsprechenden Ruf genießt, so dass das da ja einfach traditionell von meiner ganzen Sozialisation her schon auch nochmal so ein kleines bisschen anders ist. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich mag eigentlich dieses raue Fußballfeeling schon eher als die dieses super familienfreundliche, nur mega auf Event geprügelte Kommerzthema, was wir halt in der Bundesliga meiner Meinung nach leider viel zu viel haben. Aber es gibt natürlich Aspekte, jetzt auch nach der Lektüre von Tobias Text, die ich schon sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend finde und die für mich auf jeden Fall auch Lust gemacht haben, mir das erstmal anzugucken, weil das ist ja auch eine Sache, die man nochmal dazu sagen muss. Ich war jetzt in Japan noch nie im Stadion. Dementsprechend, ja, würde ich, glaube ich, kann ich die Frage, glaube ich, besser beantworten, wenn ich einfach mal da war und da erfahrungsbasiert was zu sagen kann. So, ich weiß jetzt nicht, ob das eine befriedigende Antwort war für dich, Andreas, aber.
Ich sag mal so, ich werde jetzt nicht weiter bohren.
Okay. Ich würde vielleicht noch was einwerfen, weil wir haben jetzt momentan in Japan auch eine relativ spannende Entwicklung. Das hatte ich ja auch in eurem Text, angedeutet. Es entwickelt sich ja mehr zum Breitensport. Also was früher das Baseball war, das verlebt sich sozusagen mit den Fans irgendwann, die zu alt werden, um dahin zu gehen. Ich hätte ja auch dann diesen Artikel mit reingebracht und verlinkt, dass wirklich von den kleineren Kindern mehr Jungen Lust haben und Bock haben, Profifußballer zu werden als Profi-Baseballer. Und es gibt ja gute, also wenn man sich jetzt die MLB anguckt, also ich gucke sie mir jetzt nicht an, aber es gibt zumindest ein paar große japanische Spieler, die auch hier in der Major League Baseball spielen. Und wie wir jetzt die letzten Jahre auch gesehen haben, dass Japaner hier in Europa Fuß fassen können, das wird es möglicherweise in Zukunft auch häufiger geben. Und es ist ja schon das nächste große Talent in den Startlöchern. Der kleine Junge bis seinen 16, 17 Jahren wird der ja schon so dermaßen gehypt. Hier, das war der beim FC Barcelona war. Komme ich natürlich jetzt nicht auf Anhieb auf den Namen. Einen kleinen Moment, das ist ein Klick entfernt. Das ist nämlich der, Takefusa Kubo. Weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen hattet. Es gab vor ein paar Jahren hier den Japaner beim FC Barcelona, der dann gezwungenermaßen wieder nach Japan zurück musste, weil die FIFA gesagt hat, ihr habt den nicht rechtmäßig sozusagen transferiert, weil er einfach minderjährig war. Dass solch jetzt so ein Begriff ist. Ja,
klingelt ganz dunkel was irgendwie.
Klingelt ganz dunkel, genau. Und der Junge, der ist jetzt momentan beim FC Tokio in Profikader reingerückt, mit gerade mal 16 sehe ich gerade. Und der wartet auch wohl nur, bis er 18 ist und sein erstes Arbeitspapier in Europa unterschreiben kann. Und da stehen ja wohl auch anscheinend FC Barcelona in Startlöchern, Real Madrid, um vielleicht den Rivalen einen auszuschlagen, und Paris Saint-Germain hatte wohl schon mal angeklopft. Also da muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt, und auch die Fankultur. Man darf ja auch nicht vergessen, ne, die Bundesliga oder die Vorgängerligen, das sind ja auch gewachsene Fankulturen, die durch diese eingetragenen Vereine so aufeinandertreffen. Das hast du ja in Japan in der Form noch gar nicht. Und dass es da manchmal Reibungen gibt, wie du es gerade so schön beschrieben hast, Alex, das hatte ich ja auch in dem Text mal angedeutet. Also es gibt schon knisternde Derbys, wo man auch so eine gewisse Konkurrenz halt sieht. Sei es von der Vereinskultur her, bei Shimizu S-Pulse und Jubilo Iwata, wo Iwata einer dieser klassischen Werksmannschaften ist, wie sie die Großteil der Liga ja ausgemacht haben in den Gründungsjahren. Und das für japanische Verhältnisse Kunstprodukt Shimizu S-Pulse, also ein Verein, der wirklich nur gegründet wurde, um einen Verein aus der Präfektur Shizuoka in der J-League zu haben, weil es Iwata bis dahin noch nicht sozusagen realisiert hatte. Mhm. Und da gibt es ja auch dann zwischendurch Ultrakultur-ähnliche Auswüchse, sei es, dass dann der gegnerische Trainer mal ein bisschen verhöhnt wird auf etwas übermotivierte Weise. Da werden auch dann mal die Barrikaden übersprungen und verlangt, dass dann dieses Banner runtergenommen wird, bis in den Handgreiflichkeiten. Also das wird möglicherweise, das könnte ich mir vorstellen, auch in den nächsten Jahren zumindest häufiger kommen, wenn sich so diese Fußballkultur auch mit der jungen Generation irgendwie massentauglich macht.
Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal irgendwie ganz, ganz wild quer verknüpft, ohne das jetzt groß zu machen, aber es gab ja jetzt vor ein, zwei Tagen, ich weiß gar nicht, wann die Meldung rauskam, diese Geschichte aus der griechischen Liga, dass da ja jetzt irgendwie die Liga abgebrochen wurde, weil es da auch mega Ausschreitungen im Spitzenspiel gegeben hat und so weiter. Und da ist ja so ein bisschen das Grundrauschen oder der Grundtenor in der Diskussion so ein bisschen, naja, sozusagen so eine Kurve im Stadion ist ja auch immer ein bisschen so ein Spiegelbild der Gesellschaft so vor Ort, ne? Und möglicherweise entladen sich da jetzt auch Konflikte, die gar nicht so sehr viel mit Fußball zu tun haben, die aber da jetzt auf den Fußball projiziert worden sind so. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, scheint es ja in Japan auch allein schon von der Mentalität her deutlich entspannter zu sein, so dass es mir jetzt irgendwie schwerfällt, mir vorzustellen, dass es jetzt zwischen, keine Ahnung, eine Mannschaft aus Tokio oder zwei Mannschaften aus Tokio von mir aus irgendwie vor einem Derby zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen würde. Also irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, gut, du sagst ja selber, also Gewalt ist ja so ein Thema, das muss man jetzt auch nicht im Stadion haben. Aber ich denke zumindest, wie du sagtest, so ein Derby, ja, so ein Derby-Charakter und so ein gewisses Wunsch, das andere Team oder das andere, den anderen Verein und die anderen Fans so zu übertreffen. Ich denke, das könnte dann auch mit fortschreitender Massentauglichkeit des Fußballs in Japan mehr werden. Also wir hatten ja auch, ich hatte ja auch dann das Bild mit reingepackt, was damals gezeigt wurde, dass Fans von Sunfletcher Hiroshima in dem Heimstadion der Urawa Red Diamonds randaliert hatten, weil halt die Jahre zuvor wirklich die besten Spieler direkt oder zumindest über Umwege dann mit einer Zwischenstation alle dann noch wieder bei Urawa gelandet sind. Und man sozusagen, ne, dieses ewige Klischee, die kaufen uns unsere Spieler weg, ja, die kaufen uns kaputt, so ein bisschen ausgelebt hat. Man hat dann die ganzen Erfolge so ein bisschen überklebt und so. Also es gibt schon diese Arten Fankultur, ja. Zwar nicht in der Regelmäßigkeit und auch nicht in der Intensität, wie es ist in der griechischen Liga, wie du gesagt hast, oder in der Bundesliga gibt, aber dafür sind auch, wie gesagt, diese Fankulturen auch gerade erstmal im, ne, was sind's, 25. Jahr, ne, ja, noch relativ unbedarft.
Ja, und da kann ich jetzt wieder an Andreas Frage anschließen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Aspekt, den wir halt hier in Europa haben, mit diesen, ja, zum Teil eben gewalttätigen Auseinandersetzungen, auch gerade in Derbys, die dürfen den japanischen Fußball sehr gern verschonen. So, also wenn sich da eben eine eher entspanntere, vielleicht, weiß ich nicht, Frotzelkultur eher entwickelt, die sich dann aber eben darauf beschränkt, dass man sich eben vielleicht mal verbal, ja, wobei ich mir das bei Japanern irgendwie auch nicht vorstellen kann, aber
ja, ist auch eine Mentalitätsfrage.
Ja, so hart angeht, dann ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung, ne? Dann passt das ja schon. Okay, wir steuern ja jetzt schon wieder hart auf die 90-Minuten-Marke zu und haben unsere selbst gesteckte Zeitmarke schon bei um Längen gerissen. Aber ich würde gern noch zwei Sachen klären, so die wichtig sind. Eine ist auf jeden Fall nochmal eine vom Andreas, die hat, wie gesagt, mit den Mandarinen zu tun. Das kann er dann auf jeden Fall gleich nochmal erläutern, was damit gemeint ist. Aber vielleicht, um das Thema Fankultur nochmal abzuschließen. Du hattest in deinem Text, und wir haben jetzt auch schon viel darüber gesprochen, ja auch angedeutet, dass es ja schon durchaus auch, ja, in der Vergangenheit mal zu, ja, weiß ich nicht, ob das eine Missinterpretation ist, aber eher so nationalistischen Geschichten kam. Und du hast auch angedeutet, dass es auch ganz, ganz großartige positive Sachen gibt, nämlich zum Beispiel, dass Gästefans irgendwie vom Heimteam mit irgendwie Essen begrüßt werden. Also vielleicht kannst du einfach nochmal auf diesen beiden Enden dieses Spektrums nochmal zwei so Beispiele irgendwie ausführen, um das ein bisschen zu illustrieren.
Genau, das negative Beispiel, dass du sagtest, sag nochmal, was war das jetzt gerade? Entschuldigung, ich habe jetzt mich aufs Positive nur beschränkt. Entschuldigung.
Ja, das Negative war, ich glaube, das war bei den Urawa Red Diamonds, diese Geschichte mit diesem Japanese Only.
Alles klar.
In der, okay, Kurve oder so.
Ja. Ja, genau, also wie gesagt, ich spare mir jetzt eine große, große historische Ausarbeitung zu dem Thema, aber es ist halt auch so, dass Japan seine Geschichte im Zweiten Weltkrieg nicht in der Form aufgearbeitet hat, wie es in Deutschland passiert ist. Das heißt, so eine gewisse, schon eher nationalistische oder nationale Tendenz existiert. Also ich Beispiel nennen, gerade bei den älteren Japanern, als ich da in Japan unterwegs war mal 2008 und hatte, ich glaube, irgend so ein T-Shirt an, wo irgendwas mit Kamikaze oder was drauf stand. Und dann hatten sie gefragt, wo ich denn herkäme. Und ich sagte Deutschland. Und dann meinte er nur, next time without Italy. Ja. So, und dann denkst du dir, nee, ich glaube nicht. Das gibt's schon. Und das mit diesem Japanese-Only-Banner ist in der Tat so eine kleine Zäsur gewesen auch für japanische Fankultur. Nicht, weil es die jetzt in irgendeiner Form groß verändert hat, aber es war interessant zu sehen, wie die Verbände versuchen, das Thema dann auch wieder typisch japanisch irgendwie zu klären. Also es gab eine, um den Sachverhalt kurz aufzuschildern, es gab 2014 war es, glaube ich, bei einer Partie ein Banner, das unter der sozusagen Fantribüne aufgehangen wurde in den Katakomben, wo halt groß drauf stand, Japanese only, mit einer Japan-Fahne. Relativ ja, schwieriges Thema, weil es ist so, dass Urawa Red Diamonds, abgesehen jetzt von ein paar deutschen Spielern und die üblichen Brasilianer, also selten ein von Legionären durchwachsenes Team hatte. Also ob das damit irgendwo zusammenhing, und es gab zu dem Zeitpunkt auch einen südkoreanischen Spieler, Tadanari Lee. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der immer noch da spielt, aber ob das gegen den gerichtet war, wusste man nicht so wirklich. Ob das gegen die Zuschauer gerichtet war, weiß man nicht so wirklich, weil ja auch zwischen Japanern und Koreanern auch immer so ein heikles Thema ist. Aber in der Tat war es so, um das jetzt vorwegzunehmen, die Idee dahinter, dass die aktiven Fans von den Urawa Reds wollten darauf hinweisen oder hatten sich bestenfalls gewünscht, dass nicht so viele Touristen in den Fanblock reinkommen, weil die im Zweifel, und da will ich ja mich jetzt auch nicht ausnehmen, ne, kein Japanisch können so richtig und gar nicht mitsingen können und gar nicht vielleicht Lust haben, hier rumzuhüpfen und das Team zu unterstützen. Und das wollten die mit diesem eher, ja, unglücklich gewählten Formulierung, wollten die das so ein bisschen eindämmen. Mhm. Problematisch war es am Ende für die Liga, weil es ein Bild vermittelte nach außen hin, und das ist halt für die japanische Kultur ja erheblich, dass man nach außen, ne, ein positives Bild darstellt auch, dass die Liga einen Eindruck verhindern wollte, es seien jetzt keine Touristen willkommen oder keine Ausländer willkommen im Stadion. Genau das will man ja eben nicht. Man ist ja froh um jeden, der ins Stadion geht und ein bisschen Geld da reinbringt. Auf der anderen Seite hat man, also dann auf der Seite hat man dann den Verein bestraft mit einer bislang Rekordsumme, weil die Urawa Red Diamonds auch eine sehr aktive, in Anführungszeichen, Hooligan-Szene auch früher hatten, die sich sehr stark auch an Manchester United dann der 90er Jahre orientiert hatte. Also das ist so einer der Clubs, die dann am ehesten was auch mit dieser, ja, sag ich mal, eher gewaltaffinen Fankultur auch so zu tun haben. Und deswegen gab es dann eine Rekordsumme, die bezahlt werden musste vom Verein, und was nochmal erheblich als Einnahmenbußen draufkam, war ein Geisterspiel gegen Shimizu S-Pulse im nächsten Spiel, sowie die von Vereinsseite ausgesprochene Auflösung von 11 Fangruppen, die dafür wohl in irgendeiner Form verantwortlich gewesen sein sollen. Wenige Fans wurden auch für Lebzeiten gebannt, die das wohl wirklich dann aufgehangen haben sollen, wie auch immer. Und es ist auch so, dass diese Gruppierungen verboten wurden, dass die in dieses Stadion kommen dürfen. Mhm. Im Endeffekt gehen dieselben Leute allerdings weiterhin ins Stadion. Im Endeffekt halten die sich auch unter demselben Namen sozusagen untereinander, halten die in Kontakt. Nach außen hin darf das nicht sein. Und das ist auch eine spannende Geschichte, weil ich ja auch diese Gruppe Taiyokomuten in dem Text erwähne, wo der Benjamin Rabe auch Mitglied ist. Die dürfen nämlich ihren Namen auch nicht verwenden. Weil die vor etlichen Jahren auch mal auffällig geworden sind mit wohl einem gewalttätigen Sachverhalt. Und nach außen hin darf diese Gruppe sich auch nicht mehr als Taiyokomuten auftreten. Also das heißt, man versucht dann halt durch Darstellung und zu sagen, hier, ne, wir haben das jetzt sozusagen, ne, geregelt, und hier bitte, liebe Ausländer, ihr seid alle willkommen und kommt wieder rein und alles gut. Gleiche Geschichte ja auch dann damals mit diesem SS-ähnlichen Banner von den Sledgehammer Boys in Osaka. Mhm. Wo auch ein sehr, sehr negatives Bild entstanden ist, was gar nicht diesen zwingend antisemitischen Hintergrund hatte, weil sich einfach die, muss man ganz ehrlich sagen, die haben sich keine Gedanken auch darüber gemacht, weil die sagen, das sieht cool aus. Und ja, Deutschland hat das mal benutzt im Zweiten Weltkrieg, aber ne, ist halt so. Und da wird halt manchmal auch ein bisschen zu lax dann auch umgegangen. Und ich weiß aus den Twitter-Kommentaren, da gibt es ein paar englischsprachige Journalisten, die auch gerne bei solchen Ereignissen mal so ein bisschen beleuchten, wie das auch so in diesen Fangruppen auf Twitter und so diskutiert wird. Und da gab es auch wirklich dann Fans, die sagten, ja, okay, jetzt wurden wir für unsere SS-ähnlichen Banner da bestraft und müssen die Fahnen irgendwie weglassen. Aber wir warten mal einfach ab, bis die Lage sich wieder beruhigt hat, und dann nehmen wir die T-Shirts und so alles wieder mit und alles gut. Also da ist, da fehlt sowieso auch ein bisschen dieser historische Umgang mit der ganzen Situation. Aber auch vom rein vom bildungsmäßigen her, ne? Ja. Also das ist ganz interessant an sich, aber das könnte sie dann eigentlich ein Podcast werden. Aber um jetzt um das Positive nochmal zurückzukommen, ja, die Story, und die fand ich wirklich auch sehr sehr nett erzählt auch. Der Benjamin Rabe hatte dann damals bei einer Auswärtsfahrt von Kashiwa Reysol und seiner Gruppe nach Kobe, das ist in der Präfektur Yamanashi, eine relativ weinaffine Präfektur, historisch auch recht interessant. Und da hatte man dann wohl von Seiten der Fans, weil Yamanashi relativ weit im Landesinneren ist, nicht super gut angebunden und der Verein auch recht klein ist. Und da hatten sich dann die heimischen Fans hatten sich dann auf die Fangruppe von Benjamin bewegt und hatten dann so Schokolade, glaube ich, angeboten gehabt, ne, und gesagt, hier, probiert mal hier irgendwie unsere Leckereien oder was auch immer. Und die aktiven Fans haben natürlich gesagt, nein, wir können auf keinen Fall hier von unserem, ne, Gegenüber da Geschenke annehmen. Das ist ja, ne, das geht ja nicht, ne? Und da musste dann der Benjamin sich das ein bisschen verkneifen, weil er hätte wirklich gerne da mal von probiert, weil das einfach auch eine sehr schöne Geste ist. Das ist dann auch wieder, das ist auch wieder so ein bisschen japanische Fankultur. Und ich könnte diese positive Geschichte, wir haben ja jetzt schon die 90 Minuten, sagtest du, erreicht, deswegen ich mache jetzt nochmal kurz weiter. Eine schöne Geschichte, die ich auch letztens nochmal über dich gestolpert bin, weil wir haben ja jetzt auch den 13.03. Vor 2 Tagen, ihr habt es vielleicht ja damals dann wahrscheinlich mitbekommen, vor 7 Jahren gab es ja dieses große verheerende Erdbeben, was ja hier meistens im Gedächtnis geblieben ist wegen der Atommeiler-Katastrophe, wobei ich natürlich dann auch wieder denke, es sind 18.000 Leute gestorben. Ne? Da ist dann so ein bisschen Atomkraftwerk dann auch irgendwie mäßig interessant, aber in der Tat ist es so, dass es hier der Jahrestag jährte jetzt vor wenigen Tagen. Und ein Verein, der damals sehr stark betroffen war von diesem Ereignis, war Vegalta Sendai, der auch relativ nah ja auch an der Küste dann da lag. Ich glaube, irgendwie 140 hatte ich jetzt, glaube ich, überflogen gehabt, 140, 150 Kilometer entfernt vom Epizentrum, die Stadt Sendai. Und auch viele, viele Fans damals logischerweise von Vegalta natürlich haben dann da auch ihr Leben verloren. Aber was dann auch wieder positiv ist, japanische Fankultur in dem Sinne, da gehen dann auch die aktiven Fans und organisieren die Aufräumarbeiten. Ne? Organisieren das Stadion wohl dann zum Rückzugsraum, ne, zum Shelter, wo die Leute dann auch sich in Sicherheit bringen konnten, weil natürlich auch viele Häuser zerstört worden sind von dieser einfachen Holz-Papier-Bauweise. Und und konnten dann in diesem Stadion unterkommen, wurden dann auch von den aktiven Fangruppen halt unterstützt mit Ressourcen, die dann auch aus ganz Japan natürlich dann in die Region da gebracht wurden. Und das wurde auch von den Fangruppen halt aktiv unterstützt. Und da gibt's auch, da mache ich einmal Werbung für, weil ich muss diesen Film auch noch besorgen. Es gibt da wirklich einen Film zu Vegalta, da der Taifun und die Hoffnung eines Landes, heißt das irgendwie auf Englisch dann. Und gibt's leider, ich habe nur bei Amazon Japan gefunden, aber ich werde mir den mal besorgen. Und es gibt bei YouTube aber auch Videos zu der Produktion von diesem Film. Also wenn man bei YouTube Vegalta, Typhoon und Hope of a Nation eingibt, der wird dann relativ schnell bei dem Film landen von einem englischsprachigen Regisseur, der diese Arbeiten von dem Verein und von den Fans halt auch begleitet hat. Und das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, definitiv. Und sind, glaube ich, auch nochmal zwei gute Beispiele, wie es eben auch funktionieren kann, ja. Und die Geschichte mit diesen Spezialitäten, was du da gerade erzählt hast, ist das zum Beispiel eine Sache, die kann ich mir in Deutschland gar nicht vorstellen. Also, dass du irgendwo ins Stadion fährst, so, ne, und dann kommt, weiß ich nicht, aus der aktiven Fanszene der anderen Seite kommt irgendwie jemand vorbei und sagt halt, hier, pass auf, wir haben, also, ne, das ist jetzt das, was bei uns halt gerade ganz geil ist und so. Also.
Ja, aber Alex, pass auf, ich lade dich jetzt hiermit offiziell ein, wenn du mal nach Düsseldorf kommen solltest nächste Saison, falls Magdeburg aufsteigt und Düsseldorf nicht, ich lade dich gerne auf ein Altbier ein.
Das klingt doch ganz, ganz hervorragend, wenn es das auch in alkoholfrei gibt, aber darüber reden wir doch nochmal, wenn es soweit ist sozusagen.
Alles klar.
Coole Geschichte. So, bevor wir uns jetzt sozusagen hier trennen und den Deckel drauf machen, gibt es noch zwei Dinge, die wir klären sollten. Und zwar ist es die eine Sache, ist die eine Sache eine vom Anfang. Nochmal zurück zu diesem Groundhopping-Thema. Ganz kurz, welche Stadien würdest du sagen, so vielleicht die Top 3 sind die, die man sich in Japan definitiv angucken sollte, wenn man vor Ort ist?
Okay, also da muss ich sagen, ich habe jetzt auch zwar schon einige Stadien besucht, nicht alle. Ich muss auch sagen, das Top-Stadion, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, muss ich selber auch noch besuchen. Aber da gibt es bei dem Artikel auch das Bild ja verlinkt, was dankenswerterweise von einem englischsprachigen Fan, der auch bei Twitter aktiv ist, zur Wikipedia zur Verfügung gestellt wurde mit der Creative Commons Lizenz, ist das IAI Nihon Daira Stadium. Das ist das Heimstadion in den meisten Spielen von eben Shimizu S-Pulse. Den Namen hatten wir ja schon mal. Und das Besondere an diesem Stadion ist einfach, dass es an der einen Seite einen Blick auf den Berg Fuji, also den Fuji-San, ermöglicht. Da ist wirklich der Block extra weggelassen worden in der Ecke und man kann von der Haupttribüne, wenn man da ein Ticket kriegt, sollte man definitiv machen. Und dann bei gutem Wetter kann man wirklich den berühmten Berg Fuji halt während des Spiels beobachten, falls das Geschehen auf dem Platz vielleicht mal zu langweilig ist. Cool. Immer ein schöner Ausblick. Ansonsten, was auch ich live noch nicht gesehen habe, aber ein wunderschönes Foto auch damals bei Twitter rumgegangen ist, das Fujieda Soccer Stadium. Das ist von einem japanischen Drittligisten, Fujieda Mai FC, der auch wirklich nach diesem Konzept Mai FC geführt wird, also von den Fans. Ganz interessante Geschichte, denke ich auch. Und dieses Stadion ist wirklich in einem Tal drin, umhüllt von Bergen mehr oder weniger zu allen Seiten. Und die Fotos, die ich dann damals sehen konnte, hat mich auf jeden Fall motiviert, da mal hinzugehen, weil bei richtig gutem Wetter, das sah traumhaft aus. Das sollte man auch mal machen. Wer es lieber erstligamäßig hat, 2014 hat Gamba Osaka das Panasonic Stadium eröffnet. Da spielen die jetzt ihre Heimspiele und es ist beschrieben worden und da werde ich dann dieses Jahr endlich hinkommen, da bin ich gespannt. Von einem italienischen Journalisten, der in Japan arbeitet, der dachte, das ist wohl für Asien eins der schönsten und besten Stadien und modernsten Stadien, die es gibt und sollte man sich unbedingt mal zu Gemüte führen. Also die kann ich definitiv empfehlen und weil mich Benjamin sonst wahrscheinlich verfluchen würde, das Hitachi Dai von Kashiwa Reysol ist bestimmt auch super. Es ist ein sehr, sehr kleines Stadion und man kann direkt hinterm Tor sozusagen mit dem Torwart quatschen, theoretisch. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt dieses Jahr hinfliege. Ich habe mit Benjamin die Verabredung, dass wir ein Spiel besuchen und ich ihn auch den ganzen Tag mit den aktiven Fans begleiten kann. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und werde, wenn da Interesse daran besteht, mal von berichten. Auch gerne bei 120 Minuten im Blog.
Ja, wunderbar. Das klingt ganz hervorragend. So, Andreas, Hashtag Mandarinen. Deine Gelegenheit, die Sache mit dem Herrn Kahn zu klären.
Das war jetzt eigentlich nur als Trivia für den Schluss gedacht, von daher passt es ja ganz gut. Was auch in dem Text vorkommt und was, glaube ich, so eine Besonderheit in Japan ist, ist so ein bisschen diese Maskottchenflut. Mhm. Und du hattest ja hier in dem Text, ist ja auch ein Tweet eingebettet, wo da von einer mordlüsternen Mandarine die Rede ist. Die dann tatsächlich nach Oliver Kahn benannt sein soll. Ist es jetzt wirklich diese grimmig schauende Mandarine?
Also ich meine, Oliver Kahn ist ja vielleicht privat auch ein ganz netter Mensch. Ich weiß nicht, ob er deswegen grimmig schaut, aber in der Tat ist es so, dass landesweit, also dass die Stadion geflutet sind mit ganzen Maskottchen, Familien, irgendwie sich angesprochen fühlt und das finde ich auch wiederum das Coole einfach, die Kreativität dann in Japan, weil der Verein Ehime FC, also Ehime FC, relativ unspektakulärer Name, liegt in einer Region, die bekannt ist für den Anbau von Zitrusfrüchten und also Orangen auch unter anderem und diese Orangen-Crew, das sind halt dann verschiedene Charaktere. Es gibt sogar noch diesen geilen Frosch. Also ich weiß nicht, ob der auf dem Bild jetzt auch drauf war. Der hat zwar jetzt mit diesen Orangen nichts zu tun, aber es ist eine richtig geile Truppe und die sind dann auch immer am Spieltag da unterwegs. Und Io Kahn, um jetzt die Kurve dahin zu schlagen, ist in der Tat ein absolut sinnlos kreatives Wortspiel. zwischen der Iokan-Frucht, das ist eine Zitrusfrucht, die dann halt in dieser Region wächst, die auch so benannt wird in Japan. Und weil man ja so kreativ ist, hat man sich gesagt, Iokan, es gibt Oliver Kahn, und man hat sich in der Tat diesen blutrünstig dreinschauenden Orangenkopf ausgedacht mit Torwarttrikot und Handschuhen, der einem im Stadion dann, naja, mit seinem Sabber im Mund und mit den Zähnen fletschend dann einen angrinst oder anlacht und motivieren möchte, doch mal zu klatschen oder es ist irre. Also das war wirklich einer der auch witzigeren Stadionbesuche, die ich hatte. Also die sind wirklich richtig stark, die Dinger.
Oh, ich habe hier gerade die Google-Bildersuche angeworfen. Habe jetzt hier so ein Bild von einer Band mit einem Frosch und
drei. Was war denn dein Suchbegriff? Mandarin.
Ich habe einfach nur Ehime FC Mascot in die Bildersuche reingetan und dann kommt hier pures Gold.
Ja, sind jetzt
oh ja, großartig.
Und ich würde sagen, mit diesen Bildern im Kopf entlassen wir die Hörerinnen und Hörer sozusagen dann auch in die Nacht oder den Tag oder wo auch immer ihr das Gespräch hier hört. Tobias, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine wahnsinnig spannenden Auskünfte und dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Ich habe jetzt richtig Bock, in Japan irgendwie hoppen zu fahren. Mal gucken, wann sich das vielleicht mal realisieren lässt. Vielen Dank, dass du da warst. Wo kann man dich lesen, finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Also ich hoffe, man hat nicht gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das war wirklich sehr nett. Man kann mich finden, wie gesagt, bei Twitter, @con3, und ich möchte auch nochmal Werbung machen für unseren neutralen Kanal, den nicht nur ich alleine bediene, jleague.de. Da versuchen wir so ein bisschen, ne, auf Deutsch für die J-League nicht zu werben, aber zumindest so die Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wer sich in die Tiefen des Transfermarktforums eingräbt, der hat auch ein extra Japan-Forum und kann sich da auch gerne mal melden, falls die üblichen Fragen kommen, wo kriege ich denn bitte ein Podolski-Trikot her, da können wir es an euch ganz schnell beantworten.
Ja, dann auf jeden Fall da überall vorbeigucken und folgt dem Tobias zahlreich auf jeden Fall auf Twitter und wenn ihr Fragen habt oder nochmal genauere Sachen wissen wollt zum Text, tretet auf jeden Fall gerne mit ihm in Kontakt oder kommentiert einfach bei uns auf der Seite auf 120minuten.net, wo ihr natürlich auch den Longread findet, meldet euch bei uns auf Twitter, unser Twitter-Handle ist dort @120minuten und bei Facebook sind wir als 120minuten-Blog zu finden. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und euch generell gefällt, was wir so machen und ihr Bock habt, das, was wir so tun, vielleicht mit einer kleinen monatlichen finanziellen Spende zu unterstützen, würden wir uns darüber riesig freuen, um dann eben vielleicht auch perspektivisch unser Angebot noch ein bisschen ausbauen zu können. Und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen auf 120minuten/unterstützen. Da findet ihr eine ganze Menge Möglichkeiten, wie ihr uns da eben an der Stelle auch was Gutes tun könnt. Wie gesagt, wir würden uns riesig drüber freuen. Ja, und dann würde ich denken, unsere Frageliste ist leer. Und wir bedanken uns, wie gesagt, ganz herzlich beim Tobias für seine Zeit. Andreas, dir auch einen ganz herzlichen Dank, dass du hier mitdiskutiert hast heute.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, auch von mir nochmal vielen Dank an Tobias, dass er uns hier mit so vielen Informationen versorgt hat.
Genau.
Ja, sehr gerne.
Und wie gesagt, vergesst auch nicht, bei Cavanis Friseur nochmal vorbeizuschauen. Den Link packen wir in die Shownotes, um euch da auch den zweiten Text oder eigentlich ja den ersten Text von Tobias auch nochmal anzugucken. Wir hören uns an dieser Stelle dann mit dem nächsten Autor, der nächsten Autorin unseres nächsten Longreads. Und ich möchte auch an der Stelle gerne nochmal verweisen auf unsere Themenreihe Fußball und Menschenrechte von Ronny Blaschke, wo wir perspektivisch demnächst auch nochmal mit einer Podcast-Folge an den Start gehen werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, verbreitet es einfach weiter und dann hören wir uns hier das nächste Mal. Ein Tschüss in die Runde, macht's gut.
Es geht also in die Verlängerung. Der Blick zu den Magdeburgern und auch zu den Leverkusen. Erste dieser Verlängerung. Und sie beginnt so mit diesem Lattentreffer des eingewechselten Nicolas Hedisch. Unglaublich Lauf und Kampfstark. Hammer. Und dann dieses fantastische Tor. Niklas Brandt, 111. Minute. Magdeburg steht Kopf.